Footballerei College Show.
Moin, moin, servus, grüezi, konnichiwa, einen guten alle miteinander und herzlich willkommen zur Footballerei College Show diese Woche. Wieder am Start, Dr. Professor Immo.
Moin, grüßt euch, na?
Und natürlich der König von Tirol, Coach Schuan.
Hallo, grüezi.
Das ist die Schweiz, ne?
Das ist die Schweiz.
Ja. Pass auf, was du tust in Tirol.
Ja,
ja. Ja, heute reden wir über College. Schuan und ich hatten, keine Ahnung, vor 36 Stunden schon das Vergnügen, über NFL zu reden. Aber heute wäre das, was wirklich, ne, was wichtig, viel wichtiger ist, ja klar. College Football, wir haben natürlich wieder ein bisschen recappen wir und schauen voraus und so weiter und so fort. Wir haben heute ein spannendes Thema, da geht es um, ja, wir wollten mal nicht nur die Top 25 sozusagen gucken, sondern auch Teams, die gerade, wo es gerade mal so richtig kacke läuft, um es auf Deutsch zu sagen. Da nehmen wir euch mal ein paar Teams mit und sagen euch vielleicht auch ein bisschen, warum das so ist. Aber eine Nachricht hat natürlich den Sendungsablauf gesprengt und deswegen fangen wir damit auch direkt an. Penn State feuert Head Coach James Franklin nach, ich weiß nicht, 10, 11 Jahren, ne, im Amt.
14, ne?
Einem, ja, sicherlich, wir haben ja drüber geredet, die Niederlage gegen Oregon ist eine, dann kam UCLA hinzu und jetzt auch noch eine weitere Niederlage gegen Northwestern und das brachte das Fass wohl zum Überlaufen. Mit einer 3-3-Bilanz dieses Jahr muss er seine Koffer packen, kriegt noch 49 Millionen eingesteckt und dann darf er gehen. Ja, also ich bin tatsächlich, Schuan hat die Nachricht bei uns in der WhatsApp-Gruppe geteilt, ja, Schuan ist auch schon soweit mit WhatsApp. Früher hätte er eine Brieftaube geschickt, aber mittlerweile geht auch das. Und das hat mich echt umgehauen, weil, wie wir über Penn State herziehen und auch zu Recht die kritisieren und auch ihn zu Recht kritisieren, fand ich, das war ein neues Level an What the fuck im College Football für mich. Wie seht ihr das, Immo? Du nickst schon.
Ja, boah, also ich hab's ja in den Spielen schon vorher angeteasert, ne? Ich hab's ja, wir haben drüber geredet, wir haben gesagt, Mensch, der muss ja, die
du
gewinnen.
Du hast das quasi heraufbeschworen.
Und, ja, und du warst. Er hat einfach nicht die Spiele gewonnen, ne? Kann man so böse sagen, wie man möchte. Da gab's dann noch ein paar Anrufe, hey, Immo, what's up, we are from America, bla bla. Nein, Spaß. Ja, einfach. man hat's kommen sehen. Ganz ehrlich, also man hat es kommen sehen, das ist, du kannst nicht gegen Northwestern verlieren. Also da, es gibt einfach Niederlagen, die kannst du dir nicht erlauben. Und ja, also es war eine lackluster Performance gegen UCLA, dann kommt da so eine absolute Chose gegen Northwestern und das sind einfach Niederlagen nach, also Losses nach Losses. Ja, puh, was soll man sagen, ne? Also man hätte sich eine bestimmt noch irgendwie erhofft, vielleicht. Sie machen noch ein bisschen weiter und vor allem sie gewinnen auch Spiele, die sie hätten gewinnen müssen. Und ja, du gehst als Nummer 1 Team in die Saison, du bist teilweise auf dem ersten Platz, du bist teilweise auf dem zweiten Platz, du bist, also, ne, ich glaube, da ist einfach die Realität mit Erwartungen kollidiert und am Ende des Tages musste da in Penn State die Reißer hinziehen und da gehe ich auch mal von aus, es sind so ein bisschen diese NIL-Zeiten, dass man jetzt so früh dann sagt, wir ziehen die Reißleine, damit wir uns gut positionieren können in einem Jahr, wo ja sowieso sehr viele Stühle gerückt werden gerade und super viel freigemacht wird und unglaublich. Am Ende des Tages trotz allem unglaublich. Also der Mann war so eine Institution bei Penn State und dass man den dann feuert nach all dem. Ja, ist schon hart, aber es war irgendwann, die Zeichen der Zeit waren da. Wenn du nicht die großen Spiele gewinnst, dann musst du mit der Zeit halt gehen.
John, wie siehst du es?
Ich finde, das ist in dieser Form, wie das passiert ist, ist das noch nie passiert. Also man kann ja darüber reden, dass er jetzt gegen UCLA und gegen Northwestern verloren hat, aber diese Qualität ist eine neue Qualität, dass jemand, der so ultra erfolgreich ist wie er, weil es ist ja immer noch, das ist in der Form nicht passiert. Da mussten dann immer in der Vergangenheit, war dann irgendwelche komischen Sachen im Privatleben, irgendein Misconduct bei anderen Sachen. Ansonsten ist ein Mann von dem Kaliber nicht gefeuert worden. Da siehst du aber auch die Macht der Medien im Moment, die ja jetzt aufschreien, wie kann man jemanden von seiner Statue und wie von seiner Leistung, die er da, er hat ja Penn State sozusagen nach O'Brien, sozusagen der das, man, sie reden immer davon, dass O'Brien es stabilisiert hat, das Programm, nach dem Jerry Sandusky-Skandal, hat er das stabilisiert, das Programm und Franklin hat es auf zurück an zu alter Stärke gebracht. Und diese 14 Jahre oder was immer er da jetzt war, die werden jetzt natürlich nach, man darf nicht vergessen, vor 3 Wochen war der noch Nummer 3 gerankt und war ein Team, was um die National Championship spielt. Und jetzt hast du in der Neuzeit des NIL, hast du leider die Problematik, und oder leider oder gut, ich finde es ja gar nicht so schlecht, hast du den Faktor, dass ein Team wie UCLA eben einen 5-Star-Quarterback hat. Ja, dieser 5-Star-Quarterback wäre eben niemals bei UCLA gelandet in der Vergangenheit, wo der Old Boy-Football gespielt wurde, sondern da wurde der gestockpiled. Der wäre bei Alabama, der wäre bei Tennessee, der wäre da auf der Bank. Der hätte die 5-Stars tummeln sich bei den Top 25 Teams, und das war die gute alte Zeit. Die ist vorbei. Du hast jetzt Teams, die einfach mitziehen, die eben die SMUs und Texas Techs dieser Welt haben einfach Oil Money, und dann können die mitmachen. Sacramento State ist das nächste Powerhouse, was kommt. Du hast eben einfach Teams, Indiana. Du hast jetzt einfach Teams, die mithalten können. Und das macht das Leben schwer für die alten Platzhirsche. Und James Franklin ist einer dieser alten Platzhirsche. Ein aber Coach Debo von Clemson, ja, ist eben jemand, der genau dasselbe spürt. Kelly bei LSU. Du merkst, dass diese alten Platzhirsche, die super gute Recruiter in der Vergangenheit waren und eben alle 5-Star abgegriffen haben, dass die jetzt teilen müssen, dieses Talent. Und dann werden eben, ich habe gestern mir North Texas angeguckt, das ist ein gutes Footballteam. Wenn die noch einen richtig guten Quarterback bekommen, dann reden wir hier über ein Team, was auch den Top Dogs gefährlich werden kann. Wir sind in einer neuen Zeit, in der Qualität ist das noch nicht passiert, und es ist eine ganz interessante Entwicklung, die da gerade passiert. Und du hast eben auch Coaches, die eben in dieser Nischenwelt, in dieser neuen Welt des NIL, die sich da echt eine Nische kreieren, wie ein Kurt Cinetti in Indiana, der ja einer der Kandidaten ist, die auf den Penn State Job gesetzt werden, jetzt schon von den Medien, der auch nur halb so gut ist, wie sie sagen, der ist aber auch nur halb so schlecht, wie sie sagen. Das ist immer so ein Mittelding. Der hat seine Nische gefunden, ist ein guter Coach, macht im Zeitalter von NIL alles richtig, wird jetzt als das Everybody's Darling dargestellt. Das in sich ist schon wieder ein Riesenrisiko für ihn persönlich, weil er hat alles in Indiana, und jetzt wird er geschoben auf diesen Job bei Penn State etc. etc. Aber es ist in der Qualität, jemand, der so erfolgreich ist wie Franklin, ist das natürlich schon hart, nach 2 Niederlagen den 14 Jahre vergessen zu machen.
Ich fand halt generell, also wir reden natürlich über NIL und das Transfer Portal, die beide, glaube ich, einen ganz großen Impact haben bei diesem Thema. Also vor der Saison, wenn man einfach mal schaut, vor der Saison beziehungsweise nach der letzten Saison wurden in dem Power Conference gerade mal 5 neue Head Coaching Jobs vergeben. Und genauso viele Head Coaches wurden jetzt schon während der Saison in dem Power Conference gefeuert. Also das ist auch eine neue, ja, Qualität ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber Das ist ein neues Level, was wir da sehen. Und ich bin völlig bei euch, das hat eben mit Transfer Portal und NIL zu tun, dass Teams sich entsprechend neu positionieren wollen, früh positionieren wollen. Und das ist für mich in den meisten Fällen noch nachvollziehbar. Beispiel Oklahoma State, ja, wo einfach seit 1,5 Jahren absehbar ist, dass das in den Keller geht und dass das so nicht funktioniert. Das ist bei Penn State aber nicht der Fall. Also wir wissen alle seine Bilanz in großen Spielen. Ne? Wir haben auch ordentlich, wir gehören auch zu denen, die auf ihn raufhauen, und das bei so einem Spielen und der Bilanz auch zu Recht. Das muss er sich dann auch anhören. Aber auf der anderen Seite ist Penn State, wie du auch schon sagtest, schon, das ist eine Top-Uni unter ihm. Das ist eine der Top-10-Unis, Top 15, wie auch immer man sie da rangieren will, ganz weit oben. Die recruiten immer noch richtig gut, die holen sich richtig gut. Also das ist ja nicht so, als wenn da irgendwie zu sehen war, hey, hier geht's gerade bergab. Sondern es waren wirklich 2 Spiele, die Oregon-Niederlage lasse ich mal noch an dem Fall raus, und die Spiele waren, die darfst du nie verlieren. Ich glaube, das war das erste Coach, der es geschafft hat, seit 1978 2 Spiele in Folge zu verlieren, wo sie mit über 20 Punkten Favorit waren. Das darf nicht passieren. Auf der anderen Seite hättest du all diese 3 Spiele auch gewinnen können. Also so, es waren ja alles knappe Dinger. Ne? Ja. Also ein Play und hier, ein Play da.
Man war ein Score weg von wirklich dem Nummer 1 Platz.
Das hättest du alles gewinnen können. Du warst vorher Ranked Nummer 3 von nicht mal 20 Tagen, warst du quasi voll im Rennen, und jetzt ist der Coach weg. Also ich finde für mich, ich meine, der Athletic Director hat sich danach ja auch hingestellt und hat ganz klar gesagt, unsere Ziele wurden verfehlt. Also ich habe so das Gefühl, auf der einen Seite war für den Athletic Director schon vor der Saison klar, es gibt hier dieses Jahr nur ein Ziel. Und natürlich, wenn du diese 3 Spiele verlierst, ist es weg. National Championship, keine Chance. Playoffs, keine Chance. Du bist raus. Insofern ist das Ziel definitiv verfehlt, das ist klar. Ich persönlich hätte mir aber gewünscht, dass man dann einfach sich hinsetzt und sagt, ey, Coach, das war nix und wir müssen jetzt einfach wirklich uns ernsthaft in die Augen gucken und du bringst die Saison zu Ende und dann müssen wir schauen, ob das dann weitergeht oder nicht. Weil ich, wie gesagt, nicht der Meinung bin, dass Penn State in der Situation wie andere Teams ist, die wirklich jetzt Angst haben müssen um ihre Recruits, um ihre Talente, dass sie womöglich woanders hingehen. Es ist immer noch Penn State. Hilft doch nicht, dass Drew Aller sich jetzt verletzt hat in dem Spiel. Das ist auch für ihn persönlich, natürlich für seinen Draft-Status, brutal hart. Darüber wurde irgendwie so gar nicht geredet. Das ist so wahrscheinlich, kommt dann erst in ein, zwei Wochen, wenn alle die Schnappatmung wieder eingestellt haben. Ich fand's einfach nicht richtig, diese Reaktion, die Art und Weise. Und ich bin auch so ein bisschen, wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Irgendwie habe ich das Gefühl, sämtliche Unis wissen mit der ganzen aktuellen Situation auch nicht so wirklich sauber umzugehen. Also alle sind so, es ist halt, es gibt keine Kontrolle momentan über das ganze Thema NIL und das Transfer Portal, auch wenn es da jetzt ein bisschen in die Richtung geht, ne, dass es kontrollierter wird, dass die Fenster ein bisschen geschoben werden, wann, wie, wo. Aber jetzt gerade wirkt das wirklich, wie wir schon gesagt haben, so wilder Westen und dann werden so eine Entscheidung getroffen, die einfach echt hart sind und die nicht Ich fand die Entscheidung trotz aller Kritik, fand ich die Art und Weise nicht okay. Und ich sehe auch die Spieler bei Penn State, wo ich sage, mein Gott, das sind so viel talentierte Spieler, die auch extra zurückgekommen sind, für die das ohnehin jetzt schon hart genug und schwer ist. Und die wie fühlen sich ein Singleton oder ein Allen, die Running Backs? Ich meine, spielen die noch zu Ende die Saison? Oder sagen die sich jetzt, weißt du, das Ding ist eh durch. Ich gehe jetzt Richtung NFL vom Kopf her und tschüss, auf Wiedersehen, weil ich bin euch ja auch egal. Also ich finde das, insgesamt fand ich das alles ziemlich, ziemlich hässlich bei aller verständlicher Kritik.
Ja. Ja, das macht es schwer. Das macht es wirklich, glaube ich, schwer für Spieler, für Team, für drumherum, weil es jetzt auch einfach Chaos ist.
Ja, du hast, wie gesagt, ich glaube, da ist sehr viel Druck von den Boostern. Da wird eben viel NIL-Money generiert in der Offseason und dann wird da ein Budget erstellt. Und der Druck kommt eben von da. Der Money macht den Druck und da sind die Leute, die dahinter sind, die eben vielleicht auch so eine Ziele formulieren. Für mich wirkt dieser AD eher als eher unsympathisch. Mir kam seine Pressekonferenz rüber, als wenn er der Coach ist. Also der hat da eine Blutrede gehalten und das ist alles für mich so aufgesetzt. Am Ende des Tages, entweder macht man es zusammen oder man macht es nicht zusammen. Ja, wie kann man den Coach, wie gesagt, dann geht man bis zum Ende der Saison. Einfach auch aus Respekt vor dem Coach. Ich meine, er ist jetzt nicht seit gestern da. Der hat euch in einer schweren Zeit, hat ja seinen Namen on the line gepackt und hat ein echt mit Dreck behaftetes Programm übernommen von jemandem, der davor probiert hat, das zu machen, der schnell weg ist, dann wieder zurück in die NFL und woanders hin. Und diesem Mann jetzt in einem Zeitraum von 3 Wochen, diesem Mann diese 3 Wochen anzukreiden, der Support hat von der Mannschaft, der jemand ist, der nicht von der Mannschaft negativ betitelt wird oder wie auch immer nach der ganzen Sache, sondern im Gegenteil, da kommen Stimmen aus der Mannschaft, die geschockt sind. Der eine Linebacker war wahnsinnig geschockt. Das wird Folgen haben für Penn State. Ja. Weil wer gibt denn irgendeine Garantie, dass es besser wird? Dass die Landscape ändert sich doch nicht. NIL und die Chinettis oder Chanettis dieser Welt, da gibt es viele von, die aufgehen in der neuen Zeitrechnung im College Football. Die gehen darin auf. Die sind Salesmen. Die verkaufen den Kids, was immer sie wollen. Die sind gut dabei, die 5 Stars ranzuziehen, die vielleicht woanders übersehen wurden. Die hauen ja in die Lücke rein, dass du, ach, du spielst da nicht, dann komm zu mir, bei mir spielst du. Die machen ja alles, und das ist nicht negativ gemeint, das ist einfach Recruiting. Das funktioniert so. Aber am Ende des Tages ist das für die Entwicklung der Spieler natürlich tödlich, die Situation, die jetzt herrscht. Die können ja jedem Widerstand ausweichen und sofort woanders hin transferieren. Und das ist eine Sache, was diese Seelenfänger natürlich machen im Moment. Die sammeln sich die 5 Stars ein, die woanders vielleicht nicht sofort zum Zuge kommen. Was in der Vergangenheit kein Problem war, die sind trotzdem bei Alabama geblieben. Die sind trotzdem im Junior Year. Die wussten, die ersten 2 Jahre sitzt du auf der Bank. Aber das war es ihnen wert, weil sie bei Alabama waren. Jetzt und ihr Full Scholarship hatten und dann jetzt regiert Money. Und Money ist eben wichtiger als jedes Scholarship. Und wenn du das Geld nicht da bei Alabama kriegst, dann kriegst du es eben bei North Alabama. Und das ist dir dann egal, weil du dieselbe Kohle kriegst und du startest. Verständlich von Seiten der Spieler, verständlich von Seiten der Eltern, die dabei sind. Aber das kann eben auch schief gehen, wie beim jungen Quarterback bei UCLA, der bestimmt 4 Millionen verloren hat oder mehr, weil er eben dahin gegangen ist. Aber du siehst, der landet dann eben bei UCLA und ist fähig, ein Team wie Penn State zu schlagen, weil sie eben einfach auch eher nicht der Einzige ist. Da sind ja noch mehr disgruntled 4-Stars und 3-Stars, die woanders nicht zum Zuge kommen. Die Landscape verteilt sich, die Talente verteilen sich und die Folge davon ist, dass eben Platzhirsche wie eben Franklin auf der Strecke bleiben. Der übrigens mit seinem Coaching in Dänemark angefangen hat. Wollte ich mal dazwischen.
Wo hast du die Info denn her?
Der war, sein erstes Coaching-Station war wo, Immo? Wie ist
also sein erster Head-Coaching-Job war in Dänemark.
Das ist witzig. Ja, das ist echt
genau,
geil.
Der hat, glaube ich, im Umland von Kopenhagen bei den Roskilde Kings hat der damals angefangen. Den Verein gibt es leider nicht mehr. Die haben sich irgendwann 2015, 2016 leider dann doch aufgelöst. Aber der hat ja seine erste richtige Coaching-Erfahrung rausgeholt.
Also James Franklin. So,
ja.
Jetzt ist er Multimillionär, ein Bigtimer.
Ja. Hat ja auch noch zusätzliche Verbindungen. Die Mutter kommt ja aus England. Die ist ja damals dann mit ihm extra sogar, also für ihn, für den Mann, für das Kind und so nach Amerika gezogen. Der ist eigentlich noch zur Hälfte full British. Der war auch, glaube ich, ein paar Mal auf der britischen Convention, was ich gehört habe.
So ein bisschen ist er ja auch so britisch. So.
Bisschen britisch
hat man das Gefühl.
Ja, stimmt.
Aber hilft leider nicht, ne? Mal gucken, wo er jetzt als nächstes coacht. London Monarchs.
Ja, wer weiß, der kommt in die GFL. Aber ja. Wir haben auch den 50 Millionen Buyout, das muss man noch dazu sagen. Das ist auch immer relativ. Der ist verpflichtet, jetzt einen Job zu suchen. Ja. Und wenn er diesen Job kriegt und der zahlt ein bisschen weniger, zahlt die Universität nur die Differenz. Also er ist verpflichtet laut Vertrag auf aktive Jobsuche, Broadcasting, anderer Job zu gehen. Also wir reden immer über 50 Millionen. Das geht jetzt aufs Girokonto. Der wird natürlich sicherlich, gibt's da, so blauäugig ist die Universität nicht. Nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass
er nichts
sie tun. Auf 50 Millionen sitzen bleiben, 49 Millionen.
Ja. Ja. Also wenn er Bock hat auf eine ruhige Kugel, so, dann wird er sich irgendwo einen kleinen Job suchen, Analyst oder so, und dann zahlen sie den Rest des Gehalts. Also wäre er nicht der erste Coach.
Ich hole den nach Tirol. Ja. Hey, wenn der nach Tirol kommen will, sehr gerne. Die Differenz zahlt ja die Uni.
Ja, macht er mal ein Jahr. Für ihn ist das, glaube ich, Urlaub, ne? Nach so einem stressigen Job, so einem Jahr. Der würde die Tiroler Berge genießen.
Oh ja.
Ja, es wird natürlich, es bleibt spannend bei Penn State. Klar, die Gerüchteküche um den Nachfolger, die brodelt natürlich auch schon ordentlich. Das wird auch noch sehr interessant. Gab aber auch noch eine zweite Uni, die sich die Tage von ihrem Headcoach getrennt hat. Hat jetzt nicht große Wellen geschlagen. Vielleicht eher in NFL-Kreisen sogar als in College-Kreisen. Trent Dilfer, ehemaliger Super Bowl-winning Quarterback der Baltimore Ravens, wurde beim UAB Alabama Birmingham entlassen nach knapp 2,5 Jahren. Nun muss man bei Trent dazu sagen, das war damals auch ein sehr überraschender Hire, weil er quasi fast null Coaching-Erfahrung hatte, ein bisschen Highschool. Und er hat da aber auch gar nichts gerissen, nichts gewonnen. Und jetzt schon wieder einen kompletten Fehlstart hingelegt und da hat man dann einfach die Reißleine gezogen. Das ist dann also deutlich nachvollziehbarer, wenn du 2,5 Jahre dabei bist und immer eine Losing Season hast, dass dann da gezogen wird. Ich weiß nicht, ob ihr dazu noch was sagen wollt, sonst moven wir einfach on.
Ganz kurz, 9,21 für alle Leute, die sich fragen, wie gut war er? Also, gar nicht.
War nicht gut.
Ja, hat nur 3 bis 4 Spiele immer gewonnen pro Saison, ja.
Ist aber auch in der neuen Welt nochmal, er war auch, wie du schon immer bei unserer Besprechung vorher schon gesagt hast, in der Highschool jetzt nicht jemand, der sehr intelligent umgegangen ist mit seiner Position. Da gab es ja dieses Video, wo er mit einem Spieler aneinander gerät und sich total out of control ist. Und er ist natürlich bei, sagen wir so, UAB ist jetzt nicht so, dass sie einen NIL-Budget haben, was through the roof, wie North Texas oder so, haben die anscheinend nicht. Die werden sicherlich eher so schwächer sein in dieser Hinsicht und in der heutigen Zeit würde gar nicht so, er ist vielleicht nicht besonders gut, er ist vielleicht ein schlechtes Beispiel für mich, aber ich will einfach mal sagen, dass die Zeiten sich so geändert haben, dass ein Nick Saban einfach auch abspringt vor ein paar Jahren und gesagt hat, ich mache das Theater nicht mit, und der konnte vorhersehen, was war, das spricht wieder für Nick Saban, dass der wusste, was auf ihn zukommt und er das einfach nicht mitmachen will, das Spiel. Und es ist jetzt ein Pro-Football geworden und die Opfer sind eben Leute wie Trent Dilfer oder James Franklin, die dann auf der Strecke bleiben. Wo bleibt denn da jetzt auch noch dieses, wir haben Student-Athlete, Player-Education-Development. Development bleibt komplett auf der Strecke. du hast gar keine Zeit, Leute zu developen, weil die Jungs sich keine Zeit geben. Die gehen dann eben einfach woanders hin, wo sie gleich starten können, wo sie gleich sozusagen ins Feuer geworfen werden. Und das ist bedenklich, das ist eine Sache, die der Aspekt, die Entwicklung eines Spielers im Football ist immens wichtig, weil das ein sehr komplexes Spiel ist und ein schwieriges Spiel ist. Nicht wie Fußball, wo du einen Ball in die Mitte wirfst, sondern du hast eben wirklich Aspekte, die müssen beigebracht werden, Techniken, die musst du lernen über Jahre. Das passiert eben jetzt nicht mehr und ein Trent Dilfer ist eben überfahren worden von der, denk mal, der hat nicht viele Five Stars, wenn überhaupt einen, hat er gar keinen gehabt und dann gehst du da eben unter in Alabama sowieso.
Na, da holst du auch in Alabama, Birmingham dann nichts, das stimmt schon. Mhm. Ja.
Das stimmt, ja. Für alle, die ein bisschen was über UAB wissen wollen, die haben eigentlich, glaube ich, die größten Schlagzeilen vor ein paar Jahren geschrieben, als sie ihr Football-Programm komplett eingestellt haben, so über Nacht mehr oder weniger. Das war aber nur ein paar Jahre, dann waren sie wieder am Start. Sind jetzt eben nicht die ganz große Nummer, ist schon klar. Und der Quarterback von UAB ist, Herr Kittner ist der Sohn eines ehemaligen NFL-Quarterbacks.
John Kittner.
John Kittner, auch NFL-Europe-Champion mit den Barcelona Dragons geworden.
Das stimmt.
Ja. Gut, wir schweifen ab.
Genau, es geht jetzt wieder zurück in die alten Zeiten. Aber ich habe ihn live gesehen.
Yeah! Dann lass uns ein bisschen recappen, das letzte Wochenende. Fangen wir an mit, wir hatten ja drei Spiele uns ausgesucht. Das erste, was wir auf der Liste hatten, war Indiana versus Oregon. Und tatsächlich haben die Hoosiers es geschafft und einen absoluten Statement-Win abgeliefert. In Oregon. Ich glaube, Oregon hatte vorher 23 Spiele zu Hause in Folge gewonnen. Vielleicht nicht das allergrößte College-Stadion, trotzdem extrem laut, extrem aktive Fanbase. Und sie sind, ich habe das Spiel gesehen und dachte immer, hatte die ganze Zeit so dieses, okay, jetzt irgendwann fängt Oregon an, nochmal einen Gang höher zu schalten. Aber es kam nicht. Es war, Indiana hat da offensiv wie defensiv stark gegengehalten. Und am Ende waren sie es, die den Gang höher geschaltet haben. Und wie ich finde, ich fand es, wie gesagt, eine Überraschung und ich finde auch für dieses Programm, was ja jetzt seit anderthalb Jahren aus dem Nichts quasi kommt und letztes Jahr schon sehr überraschend war, aber das war jetzt nochmal so ein Next Level, ja, und entsprechend werden sie, kommen wir später auch noch in die Top 25, entsprechend auch hochgerankt. Wie habt ihr das Spiel erlebt?
Boah, ich war überrascht, wo ich das mitbekommen habe, ich gucke quasi rüber auf den Score. Und denke mir, wow, was passiert denn hier gerade? Wie kann das sein? Ja, aber ich hab dann natürlich mir alles nochmal angeguckt. Und ich muss einfach sagen, also was mich am meisten positiv überrascht hat, ich hätte nicht erwartet im Anfang, also im Voraus, dass Indiana das gewinnt. Ich habe wirklich gedacht, Oregon, die ziehen da wieder so eine Tempo-Offense raus, die ziehen da richtig vorbei und die machen Druck, Druck, Druck. Aber Indiana hat wirklich da, also auch vom Coaching her, einfach wirklich eine absolute Leistung rausgeholt. Insbesondere defensiv hat mich wirklich begeistert, ja schon, das, was Mike Shanahan da von der Defense dann als Coordinator aufs Feld gestellt hat und dass die immer wieder auch Antworten gefunden haben auf die Schemes von Oregon, dass sie immer wieder die Reads richtig gespielt haben und. Ja, und dann einfach, also wow, ne? Also für mich ist Indiana jetzt ganz oben mit auf der Karte davor. Letzte Woche hätte ich euch gesagt, ja, Oregon ist jetzt mein Favorit, mein Team so im Rennen, aber jetzt hat Indiana da vollkommen, also einfach fantastisch. Wirklich, wirklich starke, starke Leistung. Und das, ja, also Hammer. Also Kurt Cinetti auch an der Stelle. Ja, mal gucken, ob das der Coach des Jahres wird. Wenn sie so weitermachen, dann ist das auf jeden Fall, hat der Mann sich nach ganz oben jetzt auf der Karte gespielt. Und Riesenüberraschung.
Ja, sie führen ja jetzt die Big Ten an im Moment. Und Kurt Cinetti ist the hottest shit forever. Der ist jetzt sozusagen everybody's media darling und zu Recht, der macht einen super Job in einer Basketballschule. Ja, Indiana war ja immer eine Basketballschule und da gab es ja die Bobby Knights dieser Welt, die da damals das Geschehen Sportliche auf diesem Campus diktiert haben. Das ist vorbei. Jetzt siehst du die Leute, ich habe heute Morgen gehört in einem Bericht, dass sie übers Campus von Indiana liefen und die riefen alle, wir sind jetzt eine Footballschule. Da siehst du, was so ein Coach ausmachen kann. Schillernde Figur, jemand, der aber bei Alabama war und der Nick Saban, der ist jemand, der war ein Assistant Coach bei Alabama, hat dann, ist eine coole Geschichte eigentlich, nur quick, sollte man quick trotzdem mal ansprechen, weil der eben in aller Munde ist im Moment der Coach, hat dann seinen Receiver-Job, glaube ich, als oder Assistant Position Coach aufgegeben und ist an eine Division-II-Schule in Pennsylvania. Die hieß auch University of Indiana of Pennsylvania. Also genau. Das war nicht Indiana University, wo er jetzt ist. Die Schule seines Vaters, wo der Vater jahrelang erfolgreich gearbeitet hat, Division II. Da sind die Pay-Scales vergleichbar mit Europa, würde ich sagen. Das ist nicht mehr so viel als Head Coach. Und da hast du dann natürlich auch finanzielle und Existenzängste. Die hatte er und er ist da aber über, wie lange war er da? 4 Jahre? Länger, ich weiß es nicht. Der hat da einen sehr guten Job gemacht, hat sich da hochgearbeitet und dann ging es weiter und hat sich sozusagen dann durch seine Art und Weise, wie er aus nichts Gold machte, hat er dann sozusagen sich einen Ruf erarbeitet. Dann kamen diese NIL-Sachen dazu, die ihm anscheinend auch in die Karten gespielt haben. Was war im Recruiting, ist seine Stärke. Da hat er dann natürlich jetzt Ammunition bekommen bei Indiana und bei den Schulen vorher und konnte sozusagen Geld ausgeben und in die Hand nehmen. Und er ist eben jemand in positivem Sinne, ein Seelenfänger, der die Jungs holt, der sehr doll, muss man dazu sagen, Development auf sein CV, auf sein Resümee schreibt, weil er sagt, dass er geht nicht nach diesem Star-System, also 5-Star, 4-Star, interessiert ihn überhaupt nicht. Er ist jemand, der sagt, er sieht, wenn jemand Football spielen kann, das sieht er, und dann developt er ihn. Und das glaube ich ihm, das nehme ich ihm ab. Nichtsdestotrotz würde er nicht schaffen, was er jetzt schafft, wenn er nicht einen Fernando Mendoza hat oder andere Spieler, die natürlich schon keine No-Names waren. Aber am Ende des Tages entwickelt er Spieler und in Indiana eindrucksvoll. Also ganz ehrlich, ich finde die Diskussion super, die im Moment in den USA läuft. Was würden wir eigentlich über Indiana sagen, wenn die ein anderes Logo auf dem Helm hätten? Das ist die Diskussion. Wenn das jetzt ein M wie Michigan drauf wäre oder ein, weiß ich nicht, ein FSU, ein Speer oder wenn da ein, weiß ich nicht, dann würden die doch für uns als die National Championship Contender Number One gehandelt werden, weil sie einfach alle Leute weglatzen. Das ist aber nicht so. Wir sind alle total überrascht und starke Leistung. Aber tief drinnen glauben wir doch immer noch nicht alle daran, dass die so gut sind, wie sie sind. Und das finde ich ist ganz, ganz witzig. Aber tolles Spiel. Oregon, total, ja, das ist auch ein Team, was ein Monster ist. Und das so mit 30-20, ich habe das Spiel gesehen, das war nicht so, dass das aufs Messer schneide war. Indiana war in allen Belangen besser. Das muss man einfach sagen. Ich habe mir das extra angetan, dieses Spiel mir reinzuziehen. Und Indiana war in der Defense-Emo, wie du sagst, Knaller. Also den Angriff von Oregon so in Schach zu halten, ist gar nicht so leicht, weil die so kreativ sind im Angriff, weil die so viel Speed haben. Und dann im Angriff waren sie eben äußerst effektiv. Manchmal so simpel, wo du dann sagst, Mann, warum habe ich da nicht selber da gedacht? Und tolle Leistung und total verdient. Und erschreckenderweise waren die das bessere Footballteam.
Ja, absolut. Ja, und das, was mich am meisten wirklich überrascht hat, oder wie du schon sagst, man guckt ja Indiana jetzt auch nicht jede Woche durch, ja? Weil es eben nicht Michigan oder Florida State oder wer auch immer ist. Aber der Speed, den die selber hatten, ja, den Speed, den von Oregon erstmal zu matchen, das ist schon nicht so einfach. Und das hat mich echt beeindruckt. Und was mich generell an Indiana beeindruckt, ist eben auch dieses, im letzten Jahr kamen die halt aus dem Nichts. Ne? Cignetti kam dahin, von einer kleinen Uni, hat extrem viel übers Transferportal und es hat funktioniert. Das gibt ja keine Garantie, dass das jedes Jahr funktioniert. Denn auch dieses Jahr haben sie wieder viel übers Transferportal geholt. Und das finde ich faszinierend, dass er es wieder schafft, da trotz diesem extrem hohen Level an, ja, nennen wir es mal Dynamik, was den Spielerkader angeht, trotzdem eine Kultur zu schaffen, ja, und wirklich, dass die Jungs daran glauben, an das, was er baut. Das finde ich echt faszinierend. Und muss man schon sagen, die muss man jetzt volle Kanne ernst nehmen. Ja, und was das Geld angeht, ich habe gerade mal nochmal nachgeguckt, das ist jetzt nicht Michigan Money oder so. Also die haben komplett, die Uni hat für diese Saison angekündigt, haben ein NIL-Budget von $20.5 Millionen.
Das ist wenig.
Inklusive Basketball und allem anderen. Ja. Also da reden wir dann vielleicht von 8-10 Millionen für Football. Das ist im Vergleich zu vielen, vielen anderen, auch innerhalb der Big Ten, vielleicht noch Mittelmaß maximal. Also das ist gar nicht so wahnsinnig viel.
Wahnsinn. Und wenn du, das wusste ich zum Beispiel nicht. Und wenn du mir das sagst und das an einer Schule, die im traditionsmäßig Basketball ausgerichtet ist, kann man gar nicht überbewerten, was der Mann da leistet. Unglaublich. Es ist jemand, der aber auch in diesem Recruiting-Spiel, was ja jetzt absolut Wildwesten ist im College Football, dass jemand, der da aufgeht, also zur rechten Zeit am rechten Fleck und jemand, der eben auch Leute begeistern kann, und da reden wir ja auch, wie gesagt, auch für weniger Geld. Anscheinend hat er ja nicht die Gelder wie andere Universitäten, die eben wie vielleicht North Texas, das, ja, also eben mal als Beispiel, da laufen auch tierisch gute Athleten rum, ja, und die liefen da vorher nicht rum. Ich kenne North Texas, ich habe die vor der Vergangenheit auch schon mal gesehen. Und das ist so beeindruckend bei ihm, was er da leistet, wenn er wirklich dann auch nicht die Budgets hat. Und er sagt auch selber, ihm ist egal, sein cooler Spruch war, Pre-Game, er weiß nicht, was die Ressourcen bei Oregon sind. Aber er weiß nur, dass die ein gutes Football-Team haben. Und er muss sie jetzt schlagen. Und das fand ich super, dass ihm egal ist, was die Ressourcen sind. Ob es stimmt oder nicht, ist was anderes. Aber er hat eben abgelenkt von diesem Money-Aspekt und hat gesagt, die haben wahnsinnig gute Athleten. Wo die herkommen, weiß ich nicht. Aber wir müssen die jetzt schlagen. Das ist unser Job. Und er hat es gemacht.
Ja. Hat er gemacht.
Manchmal ist es wirklich nur do your job, do your thing. Und so einfach ist es eigentlich.
Ja, Football ist ja auch nicht kompliziert. Mhm. Machen wir uns da nicht vor. Das ist eigentlich ein einfaches Spiel, wenn wir dieses One-on-One-Battle und runterbrechen auf dieses Einer gegen Einen. Und wenn du Personal so ein bisschen matchen kannst und so ein bisschen mitmachen kannst, was du ja jetzt kannst im Zeitalter des NIL. Du kannst Talent matchen. Und deswegen ist das für uns eben auch total schwierig, so Prophezeiungen zu machen oder Siege zu... Wie oft sind wir falsch? Weil wir einfach nicht damit rechnen, dass ein Team jetzt so erfolgreich ist, weil es in der Vergangenheit eben einfach nicht so war. Wir erleben jetzt gerade ein Ändern der Zeitrechnung, wir erleben jetzt gerade ein Ändern der Landscape im College Football, was ja exciting ist und toll ist. Und du siehst eben, dass Teams, die jetzt haben jetzt eine Chance, jeder hat eine Chance jetzt. Und das finde ich ja schon wieder ganz cool. Andererseits werden wir uns nicht lange daran erfreuen, weil sie werden es eben ändern. Sie werden jetzt, das Transferportal ist jetzt ein Window nur noch. Und ab Januar, glaube ich, und dann schauen wir mal weiter.
Ist aber auch gut so ein bisschen. Bisschen Kontrolle muss schon wieder rein. Hatte nicht aber einer von euch sogar bei dem Spiel auf dem Upset getippt? Beim Hot Take? Ich bin mir gar nicht ganz sicher.
Ich glaube, ich war das.
Ich glaube auch. Gut, dass du dich erinnerst.
Ich war's. Hey.
Ja. Ich habe auf jeden Fall getippt, dass bei Alabama Mizzou, dass das eine ganz enge Kiste wird. Und dem ist ja auch so geworden. Mizzou hat es nicht gewonnen, aber es war tatsächlich es sah zwischenzeitlich nicht ganz so aus. Da dachte ich, okay, jetzt hat Alabama die richtigen Mittel gefunden, aber nichts. Da Mizzou ist irgendwie sehr immer wieder rangekommen, immer wieder dran geblieben, obwohl ihr Superstar Running Back wirklich keine große Rolle in dem Spiel gespielt hat. 27-24 am Ende für Alabama. Am Ende zählt nur der Sieg, ne? Muss man eurer Meinung jetzt eher Mizzou, sage ich jetzt mal, Props geben und sagen, krass, okay, die haben gegen Alabama mitgehalten, oder ist es anders und man sagt, hey, Alabama ist ganz klar jetzt back. Der Kalen DeBoer hat jetzt sein Team gefunden und die gehören genauso wie Indiana zu den absoluten Top-Teams dieses Jahr.
Also persönlich würde ich sagen, nee, also ich glaube, Alabama ist noch nicht da in diesen Top 5, Top 4 Modus, sage ich mal. Es ist noch nicht dieses Alabama, das, wo man immer sagt, oh, Alabama und alle wissen Bescheid, was eigentlich gemeint ist. Ich glaube, den Status haben sie noch nicht zurück erreicht. Die sind jetzt, sage ich mal, schon auf einem Kalen DeBoer-Level, also auf diesem Top-Performer-Level, was ein Kalen DeBoer ja auch bei seinen vorherigen Teams rausgeholt hat, was er bei Washington durchziehen konnte, was er bei Fresno State erfolgreich gemacht hat. Also da sind sie auf jeden Fall schon. Das ist ein Top-10-Team, das ist ein Top-Team, ist aber noch keine Top 4, ich sag mal, man hat noch nicht dieses same Level erreicht. Das braucht einfach auch noch, bis du sowas wieder hast vom Gesamtteam, weil da einfach, also einzelne Positionen, einfach so diese kleinen Faktoren, diese Stellschrauben, die man anziehen muss, das fehlt natürlich noch. Man merkt das auch am Score, da gibt's immer wieder Fehler, da gibt's Sachen, die hat man noch nicht abgestellt. Probleme, die, da muss man weiter dran arbeiten. Und dann auf der anderen Seite hast du von Missouri einen absoluten Achtungserfolg, auch wenn man verloren hat. Weil man da mitgehalten hat, weil man da performt hat, weil man hart getackelt hat, weil man reingegangen ist und wirklich bis zum Ende gefightet hat. Und ja, da hat Alabama, glaube ich, auch vor allem dieser gute Start nochmal am Ende auch geholfen, dass man ja in die zweite Halbzeit halt mit mehr Punkten gegangen ist. Und das konnte man am Ende dann vollenden, ne? Und manchmal ist es wirklich, ja, ein Game of Points und man hat 3 Punkte Differenz am Ende im Score. Also ja, das ist noch, also ich glaube, Alabama hat noch Arbeit zu tun, wenn sie die Natty gewinnen wollen.
Ja, auf dem Level sehe ich die auch noch nicht. Also das waren jetzt super Erfolge mit Georgia geschlagen, Vandy geschlagen, jetzt Mizzou geschlagen. die sind natürlich schon richtig oben wieder in den Top-Ranked Teams, aber sie sind kein Top 3, Top 4, Top 5 für mich. Also für mich vielleicht 5, keine Ahnung. Das muss man mal genau beobachten. Die Mizzou hat super gefightet, hat gut gegengehalten. Was killt, sind natürlich auch, Alabama spielt auch Defense. Ja, also Mizzou hat super mit der Defense gegengehalten, deswegen musst du ja auch erstmal Crimson Tide Alabama auf 27 Punkte halten. Aber am Ende des Tages haben eben auch die Crimson Tide und Alabama zwei Interception geforst. Das war so der für mich so der größte Unterschied. Und Ty Simpson spielt sehr gut. Der Quarterback von Alabama, muss man ganz ehrlich sagen, keine Interception, hat 200 Yards erworfen, 23 von 31. Ich fand, der war super, super gut und hat den Ball schön verteilt. Also ich glaube, das sind 2, 4, 6, 8 oder 9 Receiver verteilt, den Ball. Das macht natürlich, macht es immer schwer für eine Defense. Aber ich würde jetzt noch nicht in große Freudengesänge ausbrechen. Die sind ein Team, was oben angesiedelt ist. Ein Natty-Team sind die definitiv nicht. Für mich, das werden sie eben in den nächsten Jahren sein können. Der Coach zu Unrecht niedergemacht worden, zu Unrecht. Da sind die Medien sind eben brutal in den USA, muss man ganz ehrlich sagen. Wie wir jetzt sehen, zum Glück hat Alabama nicht überreagiert, weil jetzt pendeln die sich ein und schlagen eben die Großen auch, was man ja James Franklin nicht erlaubt hat, der aber auch so ein bisschen an seinem Schedule-Making gescheitert ist. Das war ja auch teilweise ein Joke, was er da an Schedule hatte. Anderes Thema, könnte man auch eine ganze Sendung mitfüllen. Aber ich finde, Alabama ist noch nicht so weit. Aber Alabama hat jetzt natürlich ein super Ausrufezeichen gemacht. Mizzou hat nach langer, langer Zeit ein Homegame wieder verloren, glaube ich. Das war lange Zeit, haben die da nicht verloren. Und die sind 5-1, 1-1 in der SEC. Also die sind auch im Middle of the Pack. SEC-Team, können sich nicht beschweren. Ja, also von daher immer noch alles gut.
Ja, dann lasst uns doch weitergehen. Die Red River Rivalry gab es auch noch. Da hatte ich meinen Hot Take und ausnahmsweise habe ich mal recht gehabt. Texas hat tatsächlich Oklahoma geschlagen. Vor allen Dingen, finde ich, hat die Defense groß aufgespielt. Man muss dazu natürlich auch sagen, John Mateer war wieder da für Oklahoma. Das war so ein großes Fragezeichen. Er wollte unbedingt in dieses Spiel wieder fit sein. Nur leider muss man auch ehrlich sagen, war wahrscheinlich keine gute Idee, ihn zurückzubringen. Das war nicht John Mateer, wie wir in den Rest der Saison gesehen haben. Ich glaube, 3 Interceptions waren es auch. Also es war einfach, der war einfach nicht fit. Und je länger dann so ein Spiel dauert, desto mehr hat es das Gefühl, der will das Ding auf seine Schultern nehmen und er kann es einfach noch nicht. Aber trotz allem, Texas tatsächlich, ich glaube, das war für Texas und auch für Steve Sarkisian ganz, ganz wichtig, dieses Ding zu gewinnen gegen den Erzrivalen und eben auch zu zeigen, hey, wir können mit dieser Truppe gewinnen und wir können anders auftreten und es wird mal nicht über unseren Quarterback geredet.
Na. Ja, es war auch ein ganz wichtiges Spiel an der Stelle, glaube ich, für Arch Manning, dass der mal Selbstbewusstsein tanken konnte. Okay, jetzt haben wir wieder einen Big Win, jetzt wird mal nicht scheiße über mich geredet, jetzt wird sich nicht auf Social Media, auf Twitter und eigentlich überall Threads auch inzwischen und über mich das Maul zerrissen. Also der hat ja auch gut performt an der Stelle und ja, John Mateer leider, da hat man gemerkt einfach, der Daumen und alles, die Würfe, ne, 3 Interceptions geforst, Texas hat prima aufgespielt. Das ist dann eine harte Nummer so und da hat Oklahoma sich, glaube ich, komplett verpokert, also selbst verschuldet. Ja, weil wenn sie so wie am Anfang der Saison, sage ich mal, das Spiel gespielt hätten, hätten sie es gewinnen können, aber so halt nicht.
Ja, in den Trenches auch. Also du hast da schon gesehen, dass die Texas dominierte, besonders die Defensive Line, unter anderem mit Hero Kanu, ein deutscher D-Tackle, der auch einen, glaube ich, einen Mega-Hit auf Mateer hatte. Ja, dass Texas eine gute Defense hat, das wussten wir. Oklahoma habe ich auch vorher gesagt, dass Oklahoma eine gute Defense hat. Das war dann eben so eher relativ, 136 Yards Rushing erlaubt. Ja, Wisner, super Running Back für mich. Ich finde, der ist ein super Running Back bei Texas. Quintrevion Wisner ist ein super Typ. Und dann hast du natürlich auch dieses Verteilen, aber der Bälle von Arch Manning, der okay gespielt hat. Ich bin immer noch nicht überzeugt von dem jungen Mann, aber er hat seinen Anteil gehabt an dem Sieg. Aber die Defense war eben einfach auch super stark und hat da drauf geachtet. Man muss aber dazu sagen, Oklahoma hat 6-3 geführt zur Halbzeit. Und dann kam Texas eben in der zweiten Hälfte und hat dann irgendwie adjusted und die Stellschrauben gemacht. Das war also jetzt nicht, 23-6 hört sich brutal an, gerade in so einem Rivalry-Game war es aber nicht, war es erst ab dritte, vierte Quarter, ist dann irgendwie ja, wie gesagt, ich denke auch Mathieu zu früh. Ich bin großer John Mathieu-Fan. Ich glaube, das ist jemand, der, das ist schade, dass er sich verletzt hat. Weil dann wäre das Spiel, glaube ich, noch besser geworden, weil ich bin auch der Meinung, Stolle wie du, das war ein bisschen zu früh. Und das Ganze im Restaurant Chipotle, da war doch irgendeine Aussage von ihm, die ein Fan aufgenommen hat. Und kennt ihr die Story? Und er, und dann hat man, er war im Restaurant Chipotle da irgendwo in Oklahoma und hat eben öffentlich bei der, mit jemandem gesprochen. Und der Fan hat gehört, wie er sagte, ich bin wieder fit beim Red River Rivalry und ich werde da spielen. Und das geht seit Wochen, verfolge ich das, dass man ihm geraten hat, wann wird er wieder spielen? Und dann wurde immer diese Story von dem Fan herausgezogen. Und das geht ja auch an ihm nicht vorbei. Und dann hast du diesen Druck, du musst dann jetzt spielen, weil du das ja gesagt hast. Das spielt alles mit rein. Das war eine große Story. Und etc. Mit heute, mit den Handys, da ist eben nichts mehr Geheimnis. Du kannst nichts mehr geheim halten. Und ja. Aber gut, gut für Texas am Ende des Tages.
Musst du aufpassen, was du in Tirol so in den Cafés und Gaststuben so sagst. In Tirol ist das Oklahoma von Österreich. Ja.
Übrigens, man kann noch reinwerfen, wir haben ja drüber geredet, Texas hat übrigens seine O-Line verbessert. Das wollte ich noch erwähnen. Die haben sich ja extra einen Consultant-Coach dazugeholt, einen zweiten O-Line-Coach. Und ich finde, man hat das in dem Spiel schon gemerkt. Ne? Also es war deutlich weniger Druck.
Super. Ja. War ja ein riesen Faktor für uns in der Vergangenheit, dass sie da wirklich gelitten haben und nicht besonders gut waren.
Ja. Als drittes Spiel hatten wir uns ja dann stellvertretend für die Big 12 BYU gegen Arizona rausgesucht, aber ich glaube, wir können tatsächlich die Big 12 als Ganzes mal mitnehmen, weil das ist wirklich, finde ich, the most entertaining conference dieses Jahr. Noch ist Texas Tech das Maß aller Dinge, das haben sie diese Wochenende wieder gegen Kansas bewiesen, aber irgendwie habe ich es im Urin, das wird nicht so bleiben. BYU ist, wir hatten es vorhergesagt, dass es ein echt schwieriges Spiel werden kann, wenn der Verfeiter bei Arizona heiß läuft, ist er es. BYU hat es dann nur in Overtime gewonnen gegen Arizona. Arizona State, nachdem sie wieder back on the map waren in den Top 25, wurden sie komplett zerlegt von Utah 42-10 und das nachdem Utah ja von Texas Tech so zerlegt wurde. Iowa State mit der nächsten überraschenden Niederlage jetzt gegen Colorado. Das war wirklich gar nicht abzusehen. Cincinnati macht auch weiter mit. Die fallen so ein bisschen unters Radar, sind aber 5-1. Houston ist 5-1. Und TCU hat sich auch eine etwas überraschende Niederlage, finde ich, geleistet gegen Kansas State. Also die Conference, weiß nicht, wie es ihr seht, Jungs, aber ich finde, die ist absolut entertaining und super schwer vorhersehbar.
Ja, absolutes Hin und Her, was bei denen abgeht. Also da hat sich gar nichts gefestigt. Das finde ich auch schön. Da gab es ja, glaube ich, von Oklahoma oder so, dass welche, ja, ich glaube Oklahoma waren das, die da auch irgendwie gesagt haben, ja, das ist noch nicht mehr jetzt wie Big 12 Football so, wir gewinnen alles und der Rest darum ist Chaos. Aber das beschreibt die Big 12 trotz allem sehr gut, weil es ist einfach Chaos so ein bisschen. Ne? Aber es ist positives Chaos, weil einfach du kannst es nicht abschätzen, was passiert.
Ja. Du hast eben die Big Dog, BYU ist ja 6-0 jetzt in der Big 12. Du hast Texas Tech, Cincinnati, ja, Baylor 4-2. Ist schon mit Utah auch eine, also da sind schon ein paar coole Teams bei. Die macht Spaß, ja, Iowa State. Ja, also du hast natürlich schon ist schon eine coole Conference unter dem SEC-Deckmantel, weil die SEC ist natürlich above everything, auch in den Medien. Aber ich finde auch, dass BYU 258 Yard Rushing in dem Spiel. Die waren, das ist eben auch, ich habe die ja auch schon mir ein, zwei Spiele angeschaut. BYU ist unangenehm zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, die spielen wie versessen. Also die sind, also die Energy ist ansteckend. Wenn du dir, da müsst ihr euch mal ein Spiel anschauen oder die Highlights wenigstens. Da rennen auch ein Haufen guter Athleten rum, muss man ganz ehrlich sagen. Und dass die 6-0 und jetzt da in der Conference 3-0 oben vorne führen, wundert mich nicht. Also das ist schon da ein Provo Utah, was Besonderes. Ja, muss man schon ehrlich sagen. Texas Tech, wissen wir, haben jetzt klasse D-Line, klasse Front, also die sind eben auch knackig in der Defense. Das muss man ganz ehrlich sagen, wo man sie ja in der Vergangenheit nur als dieses Air Raid, schmeißt den Ball, verteilt die Pille rechts und links, sind die ja jetzt auch eher so, dass sie sehr knuffig sind in den Trenches. Das macht es aus. Das macht eben auch das viele Geld, was sie haben, aus. Und Cincinnati hatte ja einen wichtigen Sieg letzte Woche. Utah, wissen wir, ist auch so ein Monster. Ja, also ist eine fun, Fun Conference, ganz, ganz ehrlich. Und ich schaue ja sowieso BYU seit langer, langer, Lavelle Edwards Zeiten, der alte Head Coach von BYU. Da bin ich schon seit länger dabei und da reden wir über die 80er Jahre.
Ja, mal gucken, was mit dem Morton, mit dem Quarterback von Texas Tech ist. Er hatte sich ja auch verletzt im Spiel, aber bis jetzt gab es da noch irgendwie kein Update. Es scheint also nicht ganz so dramatisch zu sein, würde ich denken. Aber ja, es ist eine Fun Conference, wo vieles, vieles passieren kann. Aber da lass uns dann auch direkt weiterspringen zur Top 25, denn auch da findet ja die Big 12 ganz ordentlich statt. Ich teile mal wieder diese tolle Grafik. Da haben wir es. Ohio State ist die Nummer 1, Miami die 2, Indiana jetzt an 3. Schon vorgerutscht, Texas A&M, Ole Miss runden die Top 5 ab. Dann Alabama an 6, Texas Tech ist die 7, Oregon runter auf 8, Georgia 9, LSU 10. Tennessee hoch an 11, Georgia Tech die 12, Notre Dame jetzt schon wieder die 13. Klettert immer weiter hoch, heimlich still und leise. Oklahoma auf 14 gerutscht. BYU, da haben wir wieder ein Big 12 Team. Mizzou an 16, Vandy 17, Virginia 18. USF die 19, USC nach einem sehr beeindruckenden Sieg gegen Michigan die 20, dann Texas, Memphis, Utah, Cincinnati und Nebraska ist auch neu mit dabei und Michigan ist es nicht mehr. Ja, Immo, dein Take, hast du irgendein Team, was dich sehr überrascht oder wo du sagst, hey, wieso ist Michigan nicht mehr dabei?
Ja, also Michigan weiß ich ja leider, das war ein No-Show von denen. Dafür hat USC sich ja also wohlverdient hochgearbeitet in die Rankings. Ich find's super interessant, was man ja jetzt diese Woche sieht. Es sind 5 Teams quasi wieder neu in den Rankings. Da war ja schon der ein oder andere dabei, dass die jetzt wieder zurück sind. Also unten in dem Feld bewegt sich sehr, sehr viel. Ich finde oben die Teams, die haben sich sehr gut gefestigt jetzt inzwischen. Also so ein Ohio State, Miami, Indiana, Texas A&M, Ole Miss und. Da wissen wir genau, warum die da sind. Das sieht man ja alleine anhand der Scores und der Performance. Aber ich finde immer, wenn ich darauf jetzt gucke, hätte mir jemand vor der Saison gesagt, dass so das aktuelle Top 25 aussieht. Also ich glaube, ich hätte ihn ausgelacht. Ich hätte mir bei bestem Willen nicht vorstellen können, dass das so ja durchmischt ist, sage ich mal, wie es jetzt alles steht. Ich finde es am Ende trotzdem natürlich super. Mir fehlt da Michigan, aber die werden am Ende bestimmt da reinrutschen. Am letzten Spieltag bestimmt noch irgendwo in den 20ern. Dann hat man eine abgerundete Saison sich geholt, aber es ist funny, ne? Es sind alte Schulen, sag ich mal, alte Dynastien, die so ein bisschen jetzt zurückkommen und neue Player, die sich jetzt wirklich erst auf dem Markt etablieren. Also das macht, es macht Spaß, aber ja, also ich hätte nicht von, also vor der Saison dieses Top 25 erwartet. Auf keinen Fall.
Ja, mit der Top 5 kann man mitgehen, also da wie gesagt, da gibt's jetzt natürlich die Prinzipienreiter, die sagen, Miami müsste, wenn du mehr südlich du gehst, umso mehr wollen die Leute, dass Miami Nummer 1 ist. Aber ich glaube, da kann man mitgehen. Ohio State, solange sie niemand knackt, werden die eben doch weiterhin auf Nummer 1 bleiben. Das ist eben auch ein komplettes Team. Die spielen mega starke Defense. Und mit ihrem Defense-Coordinator, der bei Patriots war, Matt Patricia, der ja da einen super Job macht. Und dann hast du Miami. Bisweilen, wie du sagst, nicht drüber reden. Indiana haben wir uns jetzt ausgelassen. Das ist ein Team, was absolut zu rechnen ist. Die können da auch noch richtig reinschlagen da vorne. Ja, Texas Tech, Texas A&M Aggies, klar, gutes Team, Ole Miss. Solange die nicht geschlagen werden, hast du eben das Problem. Ich bin ein bisschen überrascht mit Memphis. Nochmal, ich glaube nicht, dass die irgendjemand spielen. Michigan hat das selbst verkackt, muss man ehrlich sagen. Ich meine, 31-13 zu verlieren gegen USC und auch wirklich nicht wirklich. Ja, das stand dann 21-7 im dritten Quarters. Das ist eben, kannst du nicht abliefern, wenn du jetzt mitspielen willst. Ansonsten kann man d'accord gehen mit den Sachen. Ich finde, Notre Dame wird sehr gestreichelt. Aber wenn man dann im Nachhinein jetzt schaut, gegen wen sie verloren haben und wie sie jetzt da sich durchkämpfen durch ihren Schedule, muss man schon sagen, okay, das waren jetzt, was wir vorher nicht wussten, waren eben Top-Teams, gegen die sie verloren haben am Anfang. Aber trotzdem sind die eben everybody's darling, muss man ganz ehrlich sagen. Sind sehr hoch und sehr weit gerankt. Ja, ansonsten kann man da mitgehen. Ja, also das ist auf jeden Fall okay. Ja, wie gesagt, unten rum ab Platz 16 ist das absolut austauschbar. Da rutscht dann bestimmt jeder mal wieder rein, mal wieder raus. Aber ich glaube, die oberen Top 10, die sind schon ziemlich gefestigt, besonders die Top 5, glaube ich. Das wird schwer, da jemanden rauszudrängen.
Ja, ich bin so ein bisschen bei Notre Dame, ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen dieses, weißt du, die Leute sehen halt die USFs und Memphis und Virginias dieser Welt und sagen sich, ja, nee, da ist Notre Dame definitiv besser. Ja, also das ist, glaube ich, immer noch so ein Kopfding. Und natürlich haben sie, muss man auch ehrlich sagen, die letzten Wochen ihren Groove gefunden und ballern jetzt gerade irgendwie auch jeden weg. Deutlicher, als es vielleicht andere tun. Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass Michigan trotz des Eis, was sie gelegt, also Michigan ist wie so ein Paradebeispiel. Aktuell fällst du mit einer Niederlage sehr weit. Ne? Also das geht ganz schnell, dass du ganz tief fällst, weil es wirkt eben nicht so gefestigt außerhalb der Top Ten. Das ist tatsächlich interessant zu sehen, wie eine Teams gleich so nach unten rasen oder eben auch entsprechend dann wieder hochklettern. Ja, also es bleibt interessant und unterhaltsam. Ich bin da auch eurer Meinung, da wird noch einiges in Bewegung geraten und hin und her schieben. Ich finde gut, dass Cincinnati jetzt endlich dabei ist. Ich hätte fast Houston noch mit drin gesehen, aber das ist dann wahrscheinlich einfach, das ist Memphis halt zu stark schon. Ne? Also.
Ja, es ist wie das. Du siehst natürlich auch die Jungs, die Conference anführen, BYUs dieser Welt, die sind da prominent vertreten und ist ja auch richtig so. Ja, und Memphis hat auch sicherlich seine Berechtigung, da drin zu sein. Wie gesagt, darum geht es mir gar nicht. Es ist eben immer nur so, dass du natürlich das eine so rein subjektive Sache ist und eine Gruppe von Menschen entscheidet. Und von daher, aber es macht Spaß, darüber zu diskutieren. Und ich bin ganz, ganz gespannt darauf, wie sich das weil Richtung Ende der Saison, ne, wird es dann sehr interessant für mich. Und dann, wenn es um die Plätze in den Playoffs geht.
Ja. Da sind wir dann auch bald dabei. Ich glaube, es ist nicht mehr lange, dann kommt das erste tatsächliche Playoff-Ranking raus.
Genau.
Jetzt in der Mitte der Saison.
Genau, das wird dann ein bisschen anders im Endeffekt aussehen als das, was wir hier im Top 25 sehen. Also da kann auch jemand, der eigentlich im Playoff-Ranking auf 16 steht, kann trotzdem einen Playoff-Platz haben aufgrund dessen, wo er spielt und wie er spielt. Insofern, da kommen wir dann noch drauf zu und erzählen wir euch ein bisschen mehr, wenn es dann endlich soweit ist. Ist nicht mehr lange hin. So viel sei gesagt. Und da wird es auch genug Diskussionsstoff geben.
Ja. Yes. Da gibt es ein Team auf der 13, die bestimmt aus Beliebtheit den letzten Playoff-Platz kriegen.
Na gut, es gibt ja so ein paar Mechanismen, die kannst du durch, Indiana kann durch einen Sieg der Conference natürlich Nummer 1 reingehen in die Playoffs. Da sind ein paar Sachen, die wir sowieso nicht kontrollieren können, die können die sich selber kontrollieren, ja. Und da können wir vielleicht auch mal drüber reden, wie die Vorgaben sind für die Playoffs. Dann haben wir ein Thema für nächste Woche vielleicht. In Richtung Playoffs, Playoff-Ranking geht, dass wir mal dann auch festlegen, dass alle verstehen, wie das überhaupt gepickt wird.
Wunderbar. Aber bevor wir über die richtig guten nächste Woche reden, reden wir jetzt noch über die richtig schlechten. Quasi die Bottom-Feeder über Unis, die... Da haben wir uns überlegt, das kann alles sein, ja. Das kann eine Uni sein, bei der es jetzt gerade aktuell einfach mal ganz schlecht läuft. Es kann aber auch eine Uni sein, bei der es chronisch schlecht läuft, ja. Oder die in den letzten Jahren leider einen extremen Abfall haben. Und haben uns mal so ein paar Gedanken gemacht. Wird auch mal gut. Wird mal Zeit für eine Hate Speech, muss auch mal sein, ne? In der heutigen Kultur gehört das einfach dazu. Immo, du hattest dir jemanden rausgesucht, über den du mal kurz wo sagst, die gehören aktuell absolut zu den schlechtesten Unis.
Ja, also ich hab ein Team, das ist wieder herzens dabei. Also das ist eine Mannschaft, die sind halt chronisch schlecht. Die haben immer mal wieder so goldene Jahre. Da gibt's dann alle 10 Jahre gibt's dann so dieses eine Jahr, wo sich alle sagen, boah, was? Oregon State? Dieses Team kann Football spielen. Und dann gibt's leider Jahre wie dieses Jahr. Dann läuft alles schief, dann gehen die 0-7, dann feuern sie den Head Coach. Und dann weißt du auch schon, das nächste Jahr ist versaut, weil du musst jetzt erstmal deine Recruiting-Class irgendwie halten, du musst die Highschool-Jungs motivieren, natürlich, du hast das Transfer-Portal, du kannst jetzt heutzutage alles in einem Januar neu bauen und auf einmal hast du 50 neue Spieler, aber krieg die auch erstmal koordiniert, krieg erstmal das Geld ran und da habe ich mir bewusst Oregon State jetzt genommen, weil es einfach ein Team ist, die sind zwar bottom 25, die sind wirklich, also schlecht, es ist nicht anders zu beschreiben, es tut einem auch wirklich leid, weil das ist eine Mannschaft, die ist ja eigentlich sympathisch. Also ich hätte mir jetzt auch ein UMass nehmen können, die natürlich auch super sympathisch sind, aber da weiß jeder, die sind jedes Jahr schlecht. Ja, aber Oregon State, da läuft es läuft super viel schief. Das man merkt es, seitdem die Pac-12 auseinandergebrochen ist, geht es diesem Team schlechter als je zuvor. Man hat zwar ein neues Stadion, was man gebaut bekommen hat, aber man hat nicht das Geld für die Facilities. Man hat, ja, es ist einfach Pech, Pech, Pech. Und dann verliert man alle möglichen Spiele in der Saison, auch Spiele gegen Teams, gegen die man hätte gewinnen können oder ja, das irgendwie noch rausreißen können. Und das ist dann brutal. Dann haben sie jetzt ihren Head Coach gefeuert. Die Spieler sind alle super enttäuscht, weil das jemand ist, der hätte auch ja den Bandwagon machen können und das sinkende Schiff verlassen können, weil bei den anderen Pac-12-Teams, man sieht ja teilweise, was mit Washington State passiert ist, hat da gleichzeitig aber auch dementsprechend dank Washington State ein Gegenbeispiel, wie es trotzdem noch funktionieren kann, wie du trotzdem zumindest überleben kannst, wenn du in dieser ja, Pac-12-Situation gefangen bist. Aber da ist halt in Corvallis komplett Land unter. Also das ist, ja, Oregon State, alles läuft schief. Also das ist wirklich mal ein Paradebeispiel dafür. Also wenn eine Saison schief laufen soll, dann Oregon so. State. Dann
ist
so.
Auch wahnsinnig unglücklich für Trent Bray, den nun gefeuerten Head Coach, der ja letztes Jahr erst den Job übernommen hat. Wenn du in diese Situation reinkommst mit der Pac-12, ne, und einfach generell schon klar ist, das kann nicht wirklich rosig werden. Ja, und du musst jetzt durch so ein Tal erstmal durch. Du kannst vielleicht, wenn alles glatt läuft, ja, du hast genannt, Wazoo macht es besser auf jeden Fall. Aber du musst halt erstmal durch so ein Tal schreiten, bis aus der Pack 2 wieder eine Pack 12 wird. Ja? Yeah. Und auch dann sind es ja nicht die Namen, die du vorher hattest, sondern es sind ja dann eher eben für Teams aus der WAC zum Beispiel, die dann da dazu kommen.
Also, die sind halt ein West Coast Group of Five Team jetzt, ne?
Das ja, ist und diese Umstellung ist schwer und da, egal wer der Head Coach ist, vor allen Dingen, wenn du neu dann auch noch bist, als Head Coach ist es, glaube ich, ziemlich undankbarer Job, aber nichtsdestotrotz natürlich 0-7 ist natürlich brutaler Start. Wir hatten das neulich schon mal off the record, dass Schuhan und ich den Head Coach tatsächlich, Schuhan war überrascht. Was? Wer? Trent Bray war tatsächlich Spieler der Hamburg Sea Devils und hat den World Bowl mit uns damals gewonnen.
Ja.
Ja, es ist natürlich dann echt schade, aber 0-7 ist natürlich, wenn wirklich, ja, einfach auf dem Papier das schlechteste Team von 100, was 36 und nicht bist, dann hast du irgendwann keine Wahl mehr und dann musst du, glaube ich, die Reißleine ziehen. Dafür haben sie ja doch noch relativ lange an ihm festgehalten. Ja.
Na, war ja auch ein Alumni der Schule, muss man ja auch dazu sagen.
Es,
ne?
Also ist einfach sehr hart, sehr undankbar, die Situation. Und aber leider eben auch nicht, ja, jemand feuern ist die eine Sache. Wie es dann weitergeht, ist das andere. Also ich sehe da tatsächlich bei Oregon State auch die nächsten paar Jahre nicht viel, ehrlich gesagt.
Also es wird sehr, sehr schwer werden, weil du bist auch in einem Bundesstaat, du hast um die Ecke, also ich war schon mal vor Ort, du hast eine Stunde Fahrzeit entfernt von dir Oregon University. Das heißt, du hast die Ducks um die Ecke, die kriegen natürlich auch all die Kohle, weil also viele wissen es ja und die es nicht wissen, also Nike ist einfach der Arbeitgeber in dem Bundesstaat Oregon, das ist der Geldgeber, die kommen von der Oregon University, die geben immer ein bisschen ab zur Oregon State, die sind so, ach komm, hier, bist unser kleiner Bruder, hier komm, hast ein paar neue Schuhe und hier hast ein paar Air Jordans und so. Aber du hast die getragenen. Weißt du, du musst von deinem großen Bruder die alten Klamotten abbekommen. So ist, wie Oregon State behandelt wird. Und dementsprechend haben die einfach, ja, also mehr Pech kann man nicht haben. Dann haben die sich auch, glaube ich, auf ein paar Werte nicht mehr verlassen, die sie auch Jahre zuvor hatten. Also die haben ja auch immer, also früher war Oregon State so eine Schule, die hatten eine brutale Pipeline an Samoanern und Polynesiern und den ganzen Pazifikraum. Und das haben die auch die letzten Jahre nicht gemacht. Also auch, die haben so ein bisschen ihre Identität verloren. Und das ja. ist, ja, es ist hart.
Und dann heißen sie auch noch Beaver. Also, ja. Wie gesagt, das ist alles sehr abträglich. Aber ich habe ein paar Teams, die enttäuschen in der Neuzeit des College Footballs. Boston College. Ja, Boston College in der ACC 0-4 in Conference Play. Ist natürlich ein Team, ist jetzt nie ganz, ganz, ganz oben gewesen. Aber wer die ACC verfolgt oder Boston College und Football, College Football in den Jahren davor verfolgt hat, das ist sehr wohl ein big, big, big Player gewesen in der Vergangenheit. Wisconsin, was ist los in Wisconsin? Ja, 0-3 in Big Ten Play. Auch ein Team, was ja in der Vergangenheit ein schillernder Name war. Ja, die Badgers sind jetzt nicht irgendwer, aber das ist eben alles relativ. Michigan State im freien Fall, 0-3 in der Big Ten. Was ist da los? Ja, das sind eben so diese Teams. Auburn, bisschen Pech gehabt. Ja, Hugh Freeze ist, glaube ich, der Head Coach, der hat da jetzt sich auch beschwert über die Schiedsrichterentscheidung teilweise, aber am Ende des Tages sind die im SEC 0-3. Ja, overall darf eben nicht ablenken davon, dass sie eben an der Bottom Feeder sind in der SEC. Und Arkansas und so, da kommen wir ja on and on. Das sind ja Leute, Teams, wo wir wissen, aber ich fand im Boston College diesen freien Fall für die Uni schon heftig und die Wisconsin Badgers Das sind natürlich Teams, die mir jetzt zum Beispiel im Begriff sind als Michigan State Spartans. Das war ja der kleine Bruder von Michigan, der Wolverines, die ja sich auch da wirklich bekriegt haben in State. Das ist vorbei. Ja, das ist gar kein, die sind kein Faktor mehr innerhalb des Recruitings, kein Faktor mehr. Da muss auch viel passieren.
Ja, bei Michigan State hat es natürlich diesen Zwischenfall mit dem Head Coach vor ein paar Jahren, ne? Die hatten doch irgendwie jemanden an der Uni, der helfen sollte mit dem Thema Sexualisierung von Dingen, ja? und Umgang, wie geht man mit dem Thema um, Respekt gegenüber Frauen. Und er hat genau diese Dame angebaggert und persönlich belästigt. Und ja, dann durfte er gehen, obwohl sie ihm ja gerade erst so ein 100 Millionen Dollar Deal angeboten hatten. Und seitdem kommt Michigan State da nicht raus. Und ja, ich glaube, sie sind auch so ein bisschen, wenn du das vergleichst, ich war letztes Jahr in East Lansing, hab mir da ein Spiel angeguckt. Wenn du es einfach mal vergleichst, East Lansing, ja, Michigan State und eine Stunde weiter südlich Ann Arbor, Michigan, das ist halt ein Unterschied. Also das Stadion ist halt einfach echt alt und kacke. Das ist groß, aber es ist einfach nicht schön und nicht neu und da fehlt das Geld, ja. Und das siehst du halt, wenn dann die Kohle nicht so da ist wie beim Konkurrenten. Plus, und da muss ich dir widersprechen, Schuhan, wenn du in Michigan Leute fragst, dann interessiert kein Schwein Michigan State. Für die ist das keine Rivalry. Für die ist es wirklich, ist Ohio State und Michigan State. Es ist so ungefähr wie Oregon und Oregon State. So, ihr kriegt die getragenen Turnschuhe. Das ist so ein Zeichen. Ja. Und ja, Wisconsin muss ich natürlich, die hat den Tür auf meiner Liste, da muss ich natürlich als jemand, der die Badgers seit sehr vielen Jahren verfolgt nein, es ist okay, man kann auch zwei Big Ten Teams mögen. Für mich ist es hart, die Badgers zu gucken. Ich habe jetzt gerade am Wochenende kurz mit Joe Thomas getextet und weil er war beim Spiel gegen Iowa am Wochenende 0-37 zu Hause. Die erste Nullnummer zu Hause seit, ich glaube, 1980. Iowa, die jetzt auch nicht, wissen wir alle, ne, kein offensives Feuerwerk abfeuern, ballern den Badgers in den letzten beiden Jahren einfach mal 80 Punkte um die Ohren. Ah, und Joe meinte auch, it's tough. Also seine Antwort einfach nur, it's tough. Das ist tatsächlich Luke Fickell, sein Nachbar.
Okay.
Die kennen sich ganz gut. Das ist hart. Ich finde, Wisconsin ist, da stecke ich, wie gesagt, natürlich ein bisschen mehr drin, ist ein perfektes Beispiel für diese neue Veränderung. Ja, die hatten einen Head Coach mit Paul Christ, der ja aus Madison kam, sehr beliebt war, der aber kein guter Recruiter war. Und das ist mehr und mehr aufgefallen. Dann haben sie in Season die Entscheidung getroffen, du bist jetzt raus, haben dann Interims-Head Coach mit Jim Leonard gehabt, eben als Spieler, lange auch NFL-Safety gewesen, der eben so ein Energy-Guy ist, ne? Und die Spieler haben ihn geliebt, haben für ihn gespielt, aber nach der Saison hast du auf einmal Luke Fickell bekommen. Luke Fickell, das war der heißeste fucking Name im College-Football. Er hat Cincinnati tatsächlich in die Playoffs gebracht. Cincinnati, die damals noch nicht in der Big 12 waren, sondern in so einer Group of Five Conference und die seinerzeit, da waren die Playoffs nur 4 Teams, nicht 12. Ja? Und er hat die da reingebracht. Klar haben sie gegen Alabama verloren, haben sich aber auch da, fand ich, gut verkauft. Und danach hat er tatsächlich gesagt, ich gehe nochmal ein Jahr, ich gehe nicht nach Notre Dame, die ihn unbedingt haben wollten. Und dann ein Jahr später nach Wisconsin, dann geht die ganze College-Football-Welt, das ist krass, das ist ein krasser Hire. Die Badgers wird es auf ein neues Level heben, denn die Badgers waren 20, 25 Jahre lang, nachdem sie auch sehr lange sehr schlecht waren, waren die immer so ein, sag ich jetzt mal, so ein Top-25-Team. Ne? Irgendwo zwischen 15 und 25, aber der ganz große Sprung gelang selten. Und dann kommt aber hinzu, dass du seit Jahren Assistant Coaches nicht gut bezahlst, deswegen gehen die immer woanders hin. Und du hast nicht die Kohle, die andere Unis haben. Und du hast in der Zeit, in der sich alles verändert, bringst du jemanden rein, der ein ganz neues System reinbringen soll. Die Badgers waren einfach Big Ten Power Football. Dicke O-Liner, die gibt's in Wisconsin wie Sand am Meer. Und irgendwelche No-Name Running Backs aus New Jersey, die immer zu Superstars sind. Das war Wisconsin Football. Zwischendurch noch irgendein Spieler, der mit dem Nachnamen Watt endet. Das hat auch immer funktioniert.
Genau.
Und auf einmal passt das alles nicht. Ja, du veränderst den kompletten Kader. Also die ganzen Spieler, die du hast, passen nicht mehr rein. Du holst einen Transfer-Portal-Spieler, aber du findest nicht die richtigen. Du hast auch ein bisschen Pech. Jedes Jahr hat sich der Starting-Quarterback in den ersten 3 Wochen schwer verletzt. Egal, wer es war. Das ist nicht gut. Aber du siehst, und jetzt haben sie das Problem, wenn du Penn State siehst und sagst, die schmeißen den Headcoach raus. Und ich weiß nicht wer. Wisconsin macht's nicht. Und ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass sie sich das nicht leisten können. dass sie ihn nicht diesen Buyout bezahlen können und dann den nächsten bezahlen können und wieder bei Null anfangen können. Die sind gefangen gerade in so einem Hamsterrad, aus dem sie nicht rauskommen und irgendwie hoffen müssen, dass der Typ irgendwann doch die Kurve kriegt mit dem, was er vorhat. Und der rudert ja schon langsam zurück. Ja. Es ist ja schon wieder, die Offense geht ein bisschen mehr in die alte Schule als in das, was er eigentlich machen wollte. Es ist traurig zu sehen. Und es ist halt wirklich traurig zu sehen, wie so eine Uni, die so lange so gut war, so über Nacht komplett hinten runterfällt. Aber es ist auch, ich habe da neulich eine Statistik zu gesehen, in den letzten 5 Jahren hat keine Big Ten School so wenig Geld in Football investiert wie die Badgers. Mit Abstand. Mit Abstand. Also hinter den Northwesterns und Purdue dieser Welt. Und das ist dann in dieser heutigen Zeit, ist das einfach, ist heftig und trifft dich dann doppelt hart und da wieder rauszukommen, wird.
Und das siehst du eben doch auf dem Feld. Ich habe mir das Spiel ja gegen Iowa angeschaut und da ist mir ein, zwei Mal eine Situation hängen geblieben bei mir, wo ich bin ja Defense Coach, wo ich den Inside Linebacker studiert habe. Und Iowa, wissen wir, die in your face, ja, also die spielen Duo, also ab hoch zum Linebacker. Und die Art, wie dieser Junge das nicht handeln konnte, du konntest sehen, das machen Kids bei Alabama anders. Das ist ein anderer Typ Spieler, der da sitzt. Ich will jetzt gar keine Nummer nennen, etc. Mir fiel nur auf in dem Spiel, dass die komplett überfordert waren. Iowa hat fast nur Field Goals gekickt, darf man nicht vergessen. Aber sie haben trotzdem, eigentlich, Wisconsin hatte keine Chance. Auch vom Typ Athlet. Ja, das war dann, wie Iowa so ist, dann kommt mal ein Zuckerpass auf den Tight End, der riesen Baby, was dann da mal an einer 1-Yard-Line Ball fängt. Der kriegen die nicht rein, machen Field Goal. Aber sie ackern sich daran, dann ein paar Turnovers. Und Wisconsin wirkte vom Spielermaterial und vom Talentlevel um einiges schlechter als Iowa. Ja, und das
heißt ist dann schon bedenklich. Also das war vor ein paar Wochen gegen Alabama schon sehr, sehr deutlich. Aber wenn du gegen Iowa, die jetzt auch, wo du auch merkst, die strugglen mit der Situation schon ein bisschen. Die sind immer, aber die sind immer noch competitive. Also Iowa kann dich schon immer noch schlagen, ja? Allein wegen ihrer Defense. Die kannst du nicht einfach links liegen lassen. Das ist schon hart. Wenn Iowa dich in der Hinsicht übertrumpft, dann weißt du, irgendwas läuft ganz dramatisch falsch. Aber wenn du dann eben nicht die Reißleine ziehen kannst, weil du sagst, wir können es uns nicht leisten, das ist hart.
Ja, ich meine, also es ist Iowa, ne? Also es ist ja wirklich, man muss es einfach mal aussprechen. Es ist, du verlierst gegen Iowa und die machen Highscoring gegen dich. Und also, das sind einfach Dinge, die macht Iowa eigentlich nicht.
Nee, also, die macht Iowa nicht. Vor allem nicht 2 Jahre in Folge. Das war doch letztes Jahr, haben sie 42 Punkte kassiert und haben dann dieses Jahr in der Offseason irgendwo auch öffentlich gesagt, dass sie, um so einen Reminder zu haben, wie schlecht sie an dem Tag waren, sie nach jedem Training 42 Push-Ups jeder macht, was jetzt, finde ich, jetzt auch nicht so eine Wahnsinnsnummer ist für einen Athleten.
37.
Und dann gehst du halt wieder so unter. Und dann wirst du natürlich entsprechend auf Social Media dafür ordentlich auseinandergenommen. Ja, es ist aber traurig.
Wenn du mal schaust im Conference Play Big Ten, wer ganz unten ist, das sind schillernde Namen aus der Vergangenheit. Michigan State, Penn State, Rutgers, Purdue und Wisconsin. Das sind alles Teams, die du regelmäßig gesehen hast, die vielleicht nicht alle im Gespräch für die Playoffs, aber die immer irgendwie, ja, Drew Brees, glaube ich, kommt von Purdue. Das sind also alles auch Unis, die haben auch Leute generiert in der Vergangenheit oder kreiert oder rausgespuckt in die NFL. Und die sind 0-3 im Conference Play. Die sind nicht existent. Ja, und da siehst du, wie das Spiel an denen vorbeiging, wie das Spiel vorbeiging an den Staffs, wie die Leute strugglen. Das Budget, es ist jetzt ein Geschäft. Du brauchst einen Geschäftsführer eigentlich dafür und wie eine Institution, wie eine Universität da tierisch mit struggelt. Und das sind die, die nicht adaptieren schnell genug, die auf der Strecke bleiben.
Das ist wahr. Immer hast du noch irgendwas mitgebracht?
Nö. Also gibt viele schlechte Teams und.
Mein Liebling ist immer noch Kent State. Wobei ich finde, Kent State spielt dieses Jahr wahrscheinlich die beste Saison seit 100 Jahren. Kent State ist ja irgendwo ein Dorf in Ohio, ist jetzt eh nicht die schönste Gegend der Welt, aber Kent State ist wirklich so ein Beispiel für chronisch schlecht, wo man sich fragt, warum tut ihr euch das eigentlich an und geht nicht eine Liga tiefer. Penn State war letztes Jahr 0-12, im Jahr davor 1-11, in beiden Jahren 0-8 in der Conference. Der Head Coach ist trotzdem geblieben. Was? Auch immer die Frage ist, ob das jetzt für den Coach spricht oder nicht. Auf der anderen Seite bist du wahrscheinlich mal froh, wenn jemand länger bleiben möchte. Die haben einfach schon seit den 80ern extrem krasse Stretches immer von Niederlagenserien. Entsprechend natürlich kein Publikum, kein Geld. Dann hat die Uni wohl irgendwie fast 10 Millionen Schulden. Also da ist so alles, was schief geht und schief gehen kann, geht schief. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal reingezogen habt. Das hatte ich euch irgendwie off the record mal empfohlen. So ein Videoclip, wo so ein paar Kids sich immer alle möglichen College-Stadien reinziehen, um das Whiteout in Penn State zu erleben. Um dies, um das und jenes. Die sind halt auch nach Kent State, um sich mal so ein Game reinzuziehen. Und am Ende wurde ihnen eigentlich alles hinterhergeworfen. Hauptsache, sie gehen ins Stadion und gucken sich das an. So, wer kriegt
das? Wer kriegt das? Das war wirklich hart.
Ja. Und das war, hatte so wirklich so ein Highschool-Vibe, das Ganze, als irgendwas mit College Football zu tun. Das war schon, ja, wie gesagt, dieses Jahr sind sie 2-4. Halleluja. Also da ist definitiv schon mehr Sieger als die letzten beiden Jahre zusammen. Die Golden Flashes. Flashy ist da nicht viel, aber ja, trotzdem, das irgendwie ist es dann auch auf eine gewisse Weise wieder sympathisch, wenn so jemand sagt, hey, wir ziehen es hier trotzdem durch. Wir gehen nicht, es gibt wenige Unis, die den Schritt zurückmachen, ganz wenige. Ich kann mich erinnern vor, ich glaube, so 10 Jahren oder so, Idaho. Mhm. Die sind tatsächlich mal in die FCS wieder runter und sind da auch aktuell wieder regelmäßig ein Playoff-Teilnehmer. Das passiert sehr selten, aber das muss auch hart sein. Also immer wieder Kohle in ein Programm zu stecken, weil es kostet ja Geld, so ein Footballteam. Und du musst all die Stipendien, du hast ja eine bestimmte Anzahl an Stipendien. Ne? Das muss ja alles, Kohle muss ja ausgegeben werden. Und dann spielst du vor ein paar tausend Zuschauern. Das ist heavy.
Es refinanziert sich ja auch nicht. Also es gibt ja immer diese schöne Rechnung, ne? Wenn dein Footballteam erfolgreich ist, dann explodiert das Enrollment. Man sieht das jetzt, nächstes Jahr wird man das sehr gut an Texas Rio Grande Valley in der FCS abschätzen können. Das ist da gerade ein nagelneues Programm an der Grenze zu Mexiko, die da komplett rasieren. Und der Fallback davon ist jetzt schon riesig, ne, mit den Enrollment Numbers, was da ansteht, was man davon ausgeht, was die an Gewinn machen werden. Das ist ja immer das Ding, warum die Football-Programme existieren, damit die Unis halt damit Werbung machen können. Aber wenn du halt ein Programm hast wie Kent State, ja, viel Spaß. Also du hast das zwar auf dem Papier, weil hey, guys, we got a football program. Hey, kommt, schreibt euch alle ein hier an unserer Universität irgendwo in der Mitte von Ohio. Aber
Da ist einfach niemand da. Ich kenne die Videos auch von den Jungs, ja.
Also warum tut man sich das an? Ne? Also es ist eigentlich eine Geldverbrennungsmaschine. Also es ist wie dieses schöne Bild, wo ein Haufen Dollarscheine, die dann so einfach in den Ofen geschaufelt werden. So ein bisschen ist Kent State, ne? Und das ist dann auch, wenn du nicht investierst in dein Programm, dann ist es auch kein Wunder. Das kommt dazu. Ja. Aber wie denn auch, ne? 10 Millionen Schulden. Also.
Naja, ja. Nicht jede Uni hat irgendwelche namhafte, und nicht nur namhafte, sondern auch schwer reiche Booster oder entsprechend viele. Also das ist schade. Aber wie gesagt, das ist auch irgendwie sympathisch, wenn so ein Team dann doch mal eins der Spiele gewinnt und sagst, hey, the trend is your friend. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir doch mal noch zu unseren Previews fürs nächste Wochenende. Gab natürlich wieder eine Menge Spiele, und die man sich hätte raussuchen können. Wir kommen nicht an der SEC vorbei, weil da einfach einige fette Spiele sind. Wir haben zumindest zwei uns rausgesucht. Tennessee gegen Alabama. Ja, fast ein Top-10-Match. Tennessee ist 11, ne? Und Bama ist wieder gefestigt in den Top-10. Und dann haben wir auch noch Ole Miss gegen Georgia. Also zwei absolute Burner in der SEC. Ja, Schuh, gib mir doch mal dein Take. Kann Tennessee hier gegen Bama überraschen?
Absolut. Wenn du die verfolgst, die Josh Heupel-Truppe, wenn du die siehst, die dieses Jahr, wie eng die Dinger waren, absolut. Also das ist für mich ein 50-50-Game. Also die sind reif, Tennessee, da jetzt mal einen Statement-Sieg abzulegen. Wir sind ja knapp gescheitert in den letzten Spielen bei diesen Big Games, die ja waren zu Beginn der Saison. Aber ich glaube, das ist eins der Highlights dieses Wochenende. Absolut. Also ich würde mich da gar nicht trauen, eine Prediction zu machen, weil ich finde Tennessee ultra gefährlich. Das ist ein sehr ultra gefährliches Footballteam, weil die so explosiv sind im Angriff, weil die einfach auch guten Football spielen. Bisschen vielleicht bei den Big Games Pech hatten. Erinnert euch da an das eins der ersten Spiele, was sie hatten, was ja ganz knapp verloren ging. Ich habe vergessen, gegen wen? Georgia.
Gegen Georgia war es, ne?
Das Overtime war ja auch ein heartbreaking Overtime-Loss. Und das ist ultra gefährlicher Gegner. Aber nicht erst seit gestern. Tennessee seit Arrival von Heupel eben auch ein Team, was eben unorthodox spielt im Angriff und ja, gute Athleten ranzieht. Aber es sind eben die Volunteers. Die sind eben auch eine Adresse, wo die Teams, wo die Kids gerne hingehen. Das ist ja auch so ein Powerhouse. Und die haben NIL und die neue Ära gut verkraftet, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Deswegen sind sie auch in den Top 25 ganz weit oben.
Also denen hat das ja mehr als gut getan, ne? Das muss er ja wirklich so sagen. Das ist ja auch eine Schule. Also man weiß ja natürlich, also was heißt weiß, aber die Gerüchte sind ja sehr nah an der Wahrheit dran, dass man da ja früher immer sehr gerne die McDonald's-Tüten mit Geld drin hatte, wie es ja auch andere Programme da so in der SEC gemacht haben, angeblich, alles nur Vorwürfe. Aber ja, also Tennessee ist der Hammer, ne? Also die haben auch, ich hab mal schnell nachgeguckt, von der Scoring-Offense her sogar die beste Scoring-Offense im ganzen College-Football aktuell gesamt. Die haben pro Spiel einen Schnitt von 48,2 Punkten. Also das wird ein offensives, glaube ich, Feuerwerk auf jeden Fall. Ja, die werden loslegen.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Also fand, wie gesagt, wir hatten ja schon vorhin über Bama geredet, dass sie deutlich gefestigter wirken als am Anfang der Saison und man so das Gefühl hat, jetzt kommt langsam, sehen wir die Kalen DeBoer, Crimson Tide und nicht mehr das, was es vorher war. Und Tennessee ist unangenehm. Tennessee hat nur immer irgendwie, so finde ich, so eine Tendenz, die kommen halt selten over the hump, ne? Also irgendwie
in solchen
dann selbst vor ein paar Jahren, dann schlagen sie Alabama, nur um dann zwei Wochen später gegen, ich weiß nicht mehr wen, zu verlieren. Also das ist ein sehr entscheidendes Spiel. Wenn sie dieses Jahr wieder, sind ja auch letztes Jahr gerade so in die Playoffs gerutscht und da die Konkurrenz, die es ja nicht kleiner ist, wenn wir jetzt alleine an Ole Miss denken, die da vorne noch mit drin sitzen, ist das schon, finde ich, ein sehr entscheidendes Spiel für sie. Und da bin ich sehr gespannt, ob Aguilar, bin ein großer Fan. Ich finde, der macht da einen geilen Job als Quarterback bei Tennessee. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Duell. Und tatsächlich würde ich mir wünschen, dass Tennessee den kleinen Upset, nennen wir es zumindest mal so, tatsächlich packt. Und bei Ole Miss Georgia ist natürlich so, Ole Miss spielt dieses Jahr das, was wir eigentlich letztes Jahr, glaube ich, von ihnen erwartet haben, wo sie so gestackt waren. Fette D-Liner, Jackson Dart Quarterback, die jetzt alle NFL sind. Und irgendwie dachte man, dieses Jahr ist eher so ein, naja, ein Übergangsjahr ist es nicht, aber ich hätte sie jetzt nicht als ein Top-5-Team erwartet, ehrlich gesagt. Vor allem spielen sie ja jetzt mit ihrem Backup-Quarterback sozusagen, der da jetzt den Hut auf hat. Haben letzte Woche sich schwer getan, muss man ehrlich sagen. Erst in der zweiten Halbzeit sind sie dann ins Rollen gekommen, aber auch da, sie sind ins Rollen gekommen und Georgia ist halt immer noch Georgia. Ja, das ist so wie vor ein paar Wochen Tennessee-Georgia. Irgendwann musste Georgia musste halt auch erstmal schlagen. Ja? Und Bama hat's getan. Ich finde Georgia immer noch nicht sexy dieses Jahr. Ich hatte irgendwie ein bisschen mehr erwartet von der Offense. Es kommt auf die Defense an, weil Ole Miss ist super explosiv und da bin ich sehr gespannt, ob die Defense ihr von Georgia ihr Team im Spiel halten kann. Sonst denke ich tatsächlich, dass Ole Miss dieses Jahr wirklich ganz vorne mitsprechen kann.
Ja, also Ole Miss hat dieses Jahr eventuell ihr Jahr. Also man will ja nicht den Morgen vorm Abend loben, aber ja, also Ole Miss ist dieses Jahr wirklich, wirklich absolutes Top-Team. Die haben natürlich defensiv einiges aufzubessern, aber diese Offense, da ist Feuer drin. Also das ist wirklich so dieser entscheidende Faktor. Und man hat es ja gesehen, Georgia ist schlagbar. Aus den Dingen müssen sie einfach lernen. Und ich hoffe, Lane Kiffin macht das. Da weiß man ja nie, ne? Hat er, also wie hoch hält sich seine Motivation? Oder bei dem habe ich immer das Gefühl, manchmal irgendwann geht dann bei dem so ADHS oder sowas durch, dass der dann eine Woche komplett den Hänger hat. Das muss er einfach weiter hoffen, dass der weiter, durch Ritalin ist, so ungefähr. Also das ist ja, wirklich, ja.
Du hast ja zum Beispiel auch das, die haben ja so einen Seitenhieb an zu dem Quarterback von Miami geschickt, der, wie hieß der nochmal?
Carson Beck.
Ja. Und haben gesagt, mit Gunnar Stockton hat Georgia jetzt ihren Quarterback. Das ist, haben sie jetzt dann, war groß in den Medien, was ja auch ein Seitenhieb war, weil Beck hat nicht gepasst zu dem, zur Philosophie. Immer noch, Georgia ist immer noch wie so ein stubborn kleine Bulldogge, ja, so wie so typisch wie eine Bulldogge, die haben sich festgebissen an deiner Wade und lassen nicht los. Und so kommen sie mir dieses Jahr vor und sind nicht ganz so gut wie in den letzten Jahren, nach meinem Empfinden, aber Kirby Smart und der Staff, die machen einen guten Job und du musst mit denen rechnen einfach. Andere Spiele noch, die ich gerne erwähnen würde für dieses Wochenende, LSU gegen Vandy, ja, beide 5-1. Beide kämpfen ums Gesicht wahren für dieses Jahr, besonders LSU mit Kelly, die viel verlieren können und dieses Spiel können sie verlieren. Ja, das ist eben in ihrer Situation am Angriff, werden sie da alle Hände voll zu tun haben. Und das ist zum Beispiel ein Spiel, was interessant ist. Und dann noch vielleicht nicht ganz so sexy, Georgia Tech gegen Duke. Das ist ein ACC-Battle mit zwei Teams, die oben situiert sind mit 3-0 in der Conference Play. Und Georgia Tech mit Henry King heißt, glaube ich, der Quarterback. Das ist ja ein Ultra, die spielen ja das Counterplay. Da gibt es ja Cut-Ups überall im Internet. Counter University, die spielen diese GT-Counters und die ganzen Counters in 100 Variationen. Und Ballträger ist der Quarterback, Henry King. Und das ist interessant, finde ich, dass das ein Team ist, was, ja, die suchen ihr Heil in diesem Play und die laufen den Ball. Und die haben einen Quarterback, der anscheinend unzerstörbar ist. Auch ein interessantes Matchup zu schauen. Manny Diaz geführte Duke, Blue Devils. Also da gibt es ein paar tolle Matchups dieses Wochenende und da freue ich mich drauf.
Ich glaube, Haynes King ist der Name.
Haynes King.
Aber tatsächlich, und wir haben ja mitbekommen, du bist noch so ein bisschen skeptisch bei Georgia Tech, nachdem sie gegen Wake Forest, zumindest was die Höhe des
Weil sie so geht. Eindimensional sind, aber der Shit funktioniert. Von daher, was weiß ich schon. Ja.
Ich bin auch noch gespannt tatsächlich auf Texas Tech gegen Arizona State. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, Big 12, ziemlich wild. Und Arizona State ist jetzt nach der Liga-Hage halt 4-2. Das heißt, du bist jetzt zum Siegen verdammt, wenn du weiterhin im Playoff-Rennen bleiben möchtest. Ne?
Ja.
Deswegen finde ich das ein wahnsinnig spannendes Spiel. Eigentlich von dem Team, was sie haben, von der Erfahrung, die sie haben, würde ich eigentlich denken, dass dieses Ding zu Hause, dass sie Texas Tech dann auch das erste Mal ja, einen reinhauen können, aber lass uns überraschen. Aber wir haben noch auf der Uhr einen Klassiker, Notre Dame USC. Aber die letzten Jahre jetzt nicht unbedingt ein Klassiker, ja, weil vor allen Dingen USC eher gestruggelt hat mit dem Wechsel auch in die Big Ten. Und jetzt auf einmal sind sie nach dem für immer und mich schmerzhaften deutlichen Sieg gegen Michigan zurück in den Top 25. Mit Mayava auch einen sehr spannenden Quarterback-Prospect, finde ich. Und Notre Dame hatten wir auch schon drüber gesprochen. Anfangs die zwei sehr, 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 sehr knappen Niederlagen. Aber die haben sich auch gefangen. Und die Offense geht jetzt endlich ab. Jeremiah Love ist wieder der Alte. Und CJ Carr, der junge Quarterback, spielt wie ein alter Hase. Ich glaube, das wird ein richtiger Heavyweight-Fight. Es wird wie so ein Rocky-Kampf. Ja, das Ding geht über 12 Runden. Und die ballern sich die Schläge links und rechts um die Ohren, was im Film geht, was im echten Boxkampf einfach nie passiert. Und deswegen, ich glaube, das wird wie so ein Rocky-Kampf, wo wir wirklich auf beiden Seiten bestimmt 40 Punkte sehen. Und am Ende, ja, ich bin gespannt. Also ich bin so ein kleiner CJ Carr-Fanboy. Insofern hoffe ich, dass er hier so einen Moment hat am Ende, der den Unterschied macht.
Er macht den Touchdown Jesus, wie deren... Eines Maskottchen da am Campus, den gibt's ja auch bei Notre Dame. Ja, das glaube ich schon, ne? Das wird, also ich glaube, der Schlagabtausch, der passt da sehr gut drauf. Ich glaube, die werden sich richtig das Brot um die Ohren schmeißen. Und ja, kämpfen, weil defensiv beide Teams jetzt nicht so, meiner Meinung nach zumindest, die Oberknaller, wo man sagt, boah, das sind die geilsten Defenses. Wenn du Defense darauf Bock hast, dann guck dir USC an. Also, hat, glaube ich, noch nie wer gesagt. Und offensiv wiederum, man sieht es ja auch an den Statistiken, ne? Also es sind ja mit die beiden wirklich, also zwei der stärksten Offenses. Und ja, da muss man einfach mal schauen, was da rausholt. Vor allem mit einem fitten CJ Carr, mit dem und. Also da wird einiges mit den Beinen sowie mit den Armen arbeitet werden.
Ja, ist ein Klassiker und absolut, ja, ist eben ein tolles Spiel. Und was der einzige wirkliche statistische Aspekt, der für die Notre Dame Defense spricht, ist die Nummer 8 in Turnover. Ein Turnover-Margin ansonsten mit plus 6. Ansonsten sind sie 58 oder so in FBS. Und USC genauso, gebe ich dir voll recht. Aber im Angriff, da sind sie natürlich schon echte Juggernauts. Wa? Wenn ich mal so schaue, besonders USC, second in FBS in overall, 552 Yards per Game. Also das sind schon echte Monster, die da offensmäßig aufs Feld gingen. Notre Dame mit 465 Yards, gar nicht weit dahinter. Passing 292 Notre Dame per Game ungefähr, also immer ein plus minus paar Yards. USC Passing über 300 Yards. Also da wird ein Feuerwerk abgeschossen, und aber alleine für die Tradition und für was die beiden Programme stehen. Ich habe sogar noch irgendwo eine alte DVD, wo sie genau über diese Rivalry Notre Dame USC in den 80er, 90er Jahren reden. Das muss ich mir mal wieder reinziehen, bevor das Spiel losgeht, weil das einfach dich in die Stimmung bringt dafür.
Immerhin ist es eine DVD, bei dir hätte ich eher eine VHS vermutlich.
Ha, habe ich auch noch.
Ja gut, dann sind wir eigentlich schon durch. Habt ihr noch einen Hot-Take für diese Woche, den ihr den Leuten mitgebt?
Guckt Football, aber das ist ja kein Hot-Take. Ja, ich glaube, diese Woche wird also ich habe gar keinen Hot-Take, aber ich sage einfach mal voraus, diese Woche wird eine sehr vorausschaubare Woche. Ich glaube, viele der Favoriten, die werden auch gewinnen. Also ich glaube, das ist trotz allem, auch trotz dieser wirklich spannenden Spiele, also wir haben ja wirklich absolute Knaller diese Woche. Da geht es für viele Teams ja wirklich schon um alles, aber da werden sich, glaube ich, so die Top 5 Teams, Top 8, die werden sich alle da festsetzen jetzt. Ich glaube, da werden so einige Teams das jetzt festmachen diese Woche.
Schwierig, da so ein Hot Take zu machen, weil die, wenn es dann enge Spiele sind wie Tennessee, Alabama, ist für mich 50-50, das wäre kein Hot Take. Am Ende des Tages gibt es ein Spiel, wo ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht, da muss schon viel passieren, aber Louisville gegen Miami. Wer weiß, Louisville ist 4-1 in der ACC, Miami ist 5-0, aber das ist auch natürlich ein sehr, sehr weiter gegriffener Hot Take, wenn man sich Miami anschaut als komplettes Team.
Ja, genau.
Aber am Ende
das
des Tages.
Das wäre dann tatsächlich ein Hot Take, ja.
Das wäre ein echter Hot Take. Louisville schlägt Miami.
Also Louisville wäre so ein Team, die wären perfekt dafür, warum auch immer. Aber Louisville hat ja so ein kleines Händchen dafür, Miami zu ärgern. Aber ja.
Sie haben aber das Personal eigentlich nicht. Aber hey, any given Sunday, baby.
Alles. Ja. Oder Saturday.
Ja.
In dem Fall.
Stimmt.
Ich habe einen komplett anderen Hot Take, der ganz an den Anfang unserer Sendung zurückgeht. Den habe ich vorhin dann nicht mal mit untergebracht, aber der passt gut rein. Ich glaube, aufgrund der ganzen Veränderungen, die wir gerade erleben und der ganzen Coaches werden gefeuert sehr, sehr früh in der Saison, um die Saison zu retten, so ungefähr, oder die Zukunft nicht zu gefährden, so kann man es besser sagen. Ich glaube, das führt der nächste Schritt, den werden wir auch noch diese Saison sehen, das wird dazu führen, dass ein Coach freigestellt wird, der viel zu sehr im Gespräch bei einer anderen Uni ist. Ich bin mir ganz sicher, ich schmeiße jetzt mal so einen Namen rein, ja. Ob er es ist, weiß ich nicht. Aber Matt Rhule ist ja so der erste Name, der hochkam bei Penn State, ja. Weil er Best Buddy vom Athletic Director ist, kennt sich Ewigkeiten und so weiter und so fort.
Linebacker gewesen.
Ja, aktuell Head Coach Nebraska, die er ja auch jetzt in die Top 25 gebracht hat, ganz frisch. Also so langsam fruchtet das Thema bei ihm in Nebraska. Und wenn dieses Thema nicht weggeht, ja, und dann ist ja Nebraska in derselben Problematik. Wenn es nicht weggeht und immer offensichtlicher wird, dass er der Coach ist, oder lass es ein Kurt Cignetti oder wer auch immer sein, dann glaube ich, dass es die Uni, die es betrifft, genau denselben Schritt machen wird und sagen wird, wir müssen ja auch an unsere Zukunft denken. Weil bei uns sitzen alle auf heißen Kohlen und sagen, kommst du zurück, kommst du nicht zurück? Unsere Recruits, die ersten rennen uns schon weg. Und dann glaube ich, wird es dazu führen, dass eine Uni einen Coach schon kurz zu Saisonende freistellt, er sagt, wir müssen hier selber gucken, wo wir bleiben, du bist ja eh weg. Das wäre dann die nächste Eskalationsstufe. Ich weiß nicht, was danach noch kommen könnte. Aber das ist tatsächlich mein Hot Take. Das wäre auch immer der Head Coach von Penn State wird, der neue. Der wird nicht die Saison zu Ende coachen, wo er jetzt ist.
Kann sein. Matt Rhule, gut, ist eben in aller Munde. Als der nächste.
Ist einfach der logischste Name. Ob es dann auch wirklich derjenige ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist aktuell der logischste, einfachste.
Cignetti von Indiana zum Beispiel ist ja jemand, der nicht, da streitet man sich drüber, ob er das überhaupt muss. In der neuen Zeitrechnung im College Football macht er genug Geld bei Indiana. Sein Strength and Conditioning Coach war ja von USC angesprochen worden vor ein paar Jahren und ist bei Indiana geblieben und Indiana hat nochmal das Gehalt ein bisschen raufgehoben, das vor ein paar Jahren, glaube ich. Also er kann Leute vor 2 Jahren oder so, also er kann auch Leute halten im Programm und vielleicht ist er jemand, der das auch so lebt. Also Geld verdienen kann er bei Indiana genauso wie bei Penn State. Das ist nicht der Unterschied. Und mittlerweile kann er da auch gewinnen wie bei Penn State. Und da ist jetzt die Frage, wie eingesessen ist er, wie loyal ist er, das ist ein relativer Begriff im Business Football, aber das ist auch noch nicht fest. Deswegen Matt Rhule ist jemand, der kann sein, dass der seine Saison nicht beendet in Nebraska. Stimmt.
Ja. Dann entlassen wir euch da draußen mit diesen Worten, mit diesen, denkt drüber nach, ins Wochenende und habt Spaß. Gibt, wie gesagt, eine Menge wirklich geiler Spiele. Wenn euch nichts mehr einfällt, guckt euch Kent State an. gibt sicherlich irgendwo einen kostenlosen Stream. Und dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Immo, Schuh, danke euch. Und dann adieu da draußen. Macht's gut.
Haut rein. Ciao, ciao.
Footballerei.